Scheiße. Das ist wirklich nicht gut.
Ah, ist das belastend?
Ja, es ist belastend.
Das
so.
Fuckt mich richtig ab gerade.
Fick alles. Ja, okay.
Es macht mich richtig fuchsig jetzt.
Es ist total belastend und es ist total scheiße so, aber wir müssen es einfach so annehmen, wie es ist. Das ist normal und niemand kann etwas dafür.
Yeah, yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Aber David, du bist tatsächlich der Einzige, der es richtig original weihnachtlich durchzieht.
Ja, und also ich finde, zum original weihnachtlichen gehört halt auch wirklich, dass ich diesen Glühwein wirklich noch in diese Thermoskanne reingefüllt habe, damit ich nicht runterlaufen muss, um am Topf, der irgendwie noch warm gehalten werden muss. Nein, ich bin einfach vorbereitet.
Bestens versorgt, genau.
Ich habe auch tatsächlich, ich glaube, der Amaretto, das habe ich ja vorhin schon gemeint, der ist, glaube ich, noch vom letzten Jahr übrig. Ich glaube, der war relativ billig. Aber ich habe heute mal nicht zum billigsten Glühwein im Regal gegriffen, aufgrund von Kopfschmerz vielleicht vermeiden.
Ey, ich weiß, wir sind schon auf der Aufnahme und vielleicht schneiden wir es noch raus, aber was ich letzte Woche auf der Weihnachtsfeier von meiner Firma getrunken habe, ich konnte nicht glauben, dass ich am nächsten Tag keinen Kater des Todes hatte. Es fing an mit 2 Glühweinen. Dann ging es weiter mit Espresso Martini, dann ein bisschen Rotwein, dann noch weitergezogen in einschlägige Hamburger Gegenden, wo man noch an der Bar Wodka-Bombe angehalten hat und einschlägige Getränke konsumiert hat, dann in eine Karaoke-Bar, wo erstmal eine Berliner Luft und dann noch ein Bier.
Das ist ja schrecklich.
Das ist unglaublich und ich hatte keinen Kater am nächsten Tag. Also halt so ein bisschen Müdigkeit, so, aber halt völlig im Rahmen. Also es ist insane.
Krass, richtiger Wunderkörper, da habe ich schlechtere Aufstehmomente, wenn ich einen ganz normalen Tag ohne jeglichen Drogenkonsum habe, ganz ehrlich.
Ich weiß auch nicht, wie das geschafft habe, aber es ging irgendwie so.
Nicht schlecht.
Ganz Deutschland. Auch kein Corona gecatcht, das ist die Frage, also, kann mich nicht beschweren.
Sehr gut. Ganz Deutschland hat halt einfach ein kollektives Alkoholproblem, sodass wir an solche Mengen und solche Kombinationen dann einfach schon gewöhnt sind.
Ja, eigentlich ja nicht. Ich habe ja während Corona eigentlich auch entgegen des allgemeinen Trends, wo viele gesagt haben, sie trinken mehr, habe ich ja eher weniger getrunken, weil ich bin ja so ein Gesellschaftstrinker. Ich sag's, wie es ist. Also, weißt du, in einer freudigen Runde wie dieser, da trinke ich dann gerne mal was. Aber sonst, wenn ich so abends zu Hause sitze oder auch mit meiner Freundin, trinke ich eher nichts. So, also.
Das ist sehr gesund, würde ich mal einfach festhalten.
Ja. Ist es.
Darauf ein Krapper.
Marzipangeschmack des Amaretto. Der gute, ja.
Also, gönnst du jetzt wirklich noch die Amaretto-Shots zum Rotwein dazu?
Ja, hast ja gemerkt, mein Körper hält das irgendwie aus. Vielleicht. Spannende Mischung. Vielleicht bin ich auch so jemand, der jetzt so Trendgetränke entwickelt, weißt du, wie damals Linus Volkmann, so Jäger, Klosterfrau Melissengeist, Wodka oder so.
Ja.
Aber ist ja auch ein großes Rap-Thema. Also nicht vielleicht dieses Jahr, aber halt irgendwie Hustensaft, Sprite, gute Kombi. Also und so Sachen halt, ne?
Ja, klar, das stimmt.
Prost. Und herzlich willkommen bei Folge 64 des Rap-Stammtischs. Die letzte Folge im Jahr 2022. Und wir haben uns hier wieder in erlesener Runde versammelt. Einen wunderschönen Abend an dieser Stelle nochmal an Leo.
Grüße.
Und an David.
Jo.
Mein Name ist Torben und wir wollen mit euch zusammen das Jahr ein bisschen rekapitulieren. Wir wollen ein bisschen in uns gehen, wir wollen ein bisschen besinnlich werden bei dem ein oder anderen Getränk und schauen, was war denn alles so los musikalisch dieses Jahr? Ich sehe schon angestrengte Gesichter, ob meiner Anmoderationstechnik hier.
Ja,
hallo, ich versuche das mit einer netten Stimme so ein bisschen erstmal einzuleiten, das Ganze.
Stimme, 10 von 10 Worte und so Einbettung wirkt für mich schon fast so sakral christlich und nochmal ins Gefühl. Und ich denke so,
ja,
Ja. Jetzt halt einfach die ersten 10 Zuhörer verloren einfach. Weißt du, so aus der Kategorie, oh nee.
Bei weitem nicht genug Street Credibility oder was?
In die Weihnachtsmesse gehe ich noch, muss ich noch oder was weiß ich, also keine Ahnung. Ach nee, ist ja gut. Danke, Torben. Aber ja, es ist trotzdem ungefähr das, was wir machen werden.
So sieht's aus.
Ja, keine Ahnung, dieses Besinnliche, was du schon beschworen hast, ich weiß halt nicht so, ob ich das so richtig fühle beim Rückblick des Jahres. Also ich bin nicht in der besinnlichen Stimmung, aber ey.
Auf jeden Fall, wenn ich auch so ein bisschen nochmal drauf geschaut habe, was waren so meine meistgehörten Sachen, so ein bisschen über das Jahr geguckt habe, da ist wenig jetzt so Besinnliches mit dabei. Ich glaube, das war einfach wirklich der Kontrast, den ich erstmal schaffen wollte, dass wir so ein bisschen entspannter reinkommen, weil die Leute, über die ich heute sprechen will, haben dann doch eher andere Musik gemacht. Ja, aber wie ging es denn euch so damit, nochmal so zurückzuschauen, nochmal ein bisschen auf das Jahr so zu gucken? War es ein gutes Musikjahr? War es ein gutes Rap-Jahr für euch?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es halt komplett, dieses Jahresrückblicks-Dings zu machen. In den letzten 2 oder auch 3 Jahren konnte ich das natürlich auch irgendwie mit dem Juice-Job noch verbinden auf Hip-Hop-Seite und so weiter. Das heißt, du hattest halt eh immer irgend noch ein Medium, irgendeine Seite, einen Insta-Rückblick oder was auch immer, wo du das mit unterbringen konntest. Habe ich jetzt dieses Jahr nicht wirklich. Und ich werde es locker 100%, das mache ich eigentlich auch jedes Jahr, seitdem ich Insta irgendwie ein bisschen mehr benutze. Ich habe extrem Spaß dran, einfach meine fucking Listen zusammenzustellen und wirklich so die geile Zehnerliste, an allem zusammenzustellen, wo ich auch so richtig denke, yo, in 3 Jahren, wenn ihr diese Liste nochmal guckt, so, ich hab's alles schon gewusst, ich hab's alles schon geahnt, so, das sind die Sachen, die richtig, richtig gut gealtert sind, ich habe da unglaublich viel Spaß dran, deswegen.
Oh ja, ey, da will ich aber eigentlich nochmal so Spezialpodcast machen in so 2 Jahren. Wir gehen nochmal rein in unsere besten Listen von 2018 und denken uns, what the fuck, Alter. Ich weiß, dass ich's auch vielleicht kann ich sogar, ich guck mal kurz, ob ich vielleicht mal in der Art und Weise so ein Mini-Momentum präsentieren kann. Und da können wir alle lachen. weil, okay, ich gehe erst mal rein.
Ja, mach mal ganz entspannt.
Ich habe ja mal eine ganze Zeit lang war ich ja in dem Genius Deutschland-Team irgendwie ein bisschen involviert. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, ist ja auch egal. Und da gab es auf jeden Fall auch zeitlang immer den Urge, irgendwie so alle Leute, die so ein bisschen was dafür getan haben, haben einen Jahresrückblick zusammengebastelt und haben wir dann veröffentlicht. Und ich kann da bestimmt, weil das noch da ist, kann ich da noch meine Top-Sachen aus den verschiedenen Jahren machen. Und dann können wir drüber nachdenken oder kann man drüber lachen. Weil ich weiß, ich bin noch bei, also da ist auf jeden Fall einiges an Schrott dabei, glaube ich.
Wie weit vielleicht geht das zurück?
Ich habe gerade geguckt, also hier geht bis ins Jahr 2015 zurück. Ich glaub, aber da weiß ich ehrlicherweise nicht, ob ich da dabei war. Also da muss man schon auch einfach sagen, keine Ahnung, ob ich da was gemacht hatte. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich es mindestens 2-mal gemacht hatte. Nee, da schon mal nicht.
Sind es dann so eine Listen, wo das ganze Team sich zusammengetan hat, um eine...
Nein. Es ist schon so, jeder hat so quasi seine Liste und dann so richtig Genius-mäßig auch halt im Endeffekt auf die... halt dann auch nochmal eine Annotation drauf gemacht und nochmal dann was dazu gesagt. Aber erstmal kannst du es nur so als klassische Liste irgendwie sehen. Jetzt müsste ich natürlich wissen, wie ich... Ich könnte natürlich... Ah, da... Oh ja, Jahr 2015. Was wollt ihr hören? Alben oder Songs?
Alben.
Ich kenne, da sind Songs drauf, ich weiß. Oh Gott. Jetzt habe ich angekündigt, also das ist echt. Also gut, 2015, meine Top-Alben auf Platz 10, von hinten nach vorne. Ja. Run the Jewels and a Lot of Cats, Meow the Jewels.
Geil, ja.
King-Album,
schon,
King-Album.
Schon, ja, schon aber ein bisschen Avantgarde. Oh, oh Gott, ey, auf 9, das kannst du nicht. Das kann ich fast nicht sagen. Ich gehe hier komplett, jegliche Kredibilität, die ich davor schon nicht hatte, geht komplett den Bach runter, aber ich habe tatsächlich ein An My Kantereit Album auf 9.
Wow.
Sehr gut.
Okay, ich habe jetzt gerade mit einigem gerechnet, aber damit nicht.
Ja, krass. Ich bin völlig von mir überrascht. Also, ja, aber ich weiß nicht, das war vielleicht auch so die Zeit, wo man das noch nicht so richtig, ich meine, An My Kantereit keine Ahnung, wenn man das zum ersten Mal irgendwie gehört hat und die Stimme von dem Typen, das ist schon auch beeindruckend.
Ja, ja, du.
Ein Jahr ist lang und 10 Alben trotzdem auch irgendwie immer eine Zuspitzung. Also, ja, was weiß ich.
Nicht relativieren, weiter.
Auf Platz 8, What's Goes von The Orsons.
Mhm.
Dann 7, das wird David gut gefallen, Antilopengang, Abwasser.
Aber muss ich ehrlich sagen, das Album habe ich zumindest auch gehört damals, sehr sicher.
Ja, das war so ein bisschen Remix-mäßig. Das war,
ohne
Hate, ich fand es offensichtlich ganz gut und ich weiß nicht, ob ich es mir heute nochmal anhören könnte und mich wohl dabei fühlen würde, aber ich weiß es nicht. Egal, 6, A$AP Rocky at Long Last A$AP.
Mhm.
5, Hudson Mohawk, Lantern.
Mm.
KZ, Hurra, die Welt geht unter. Auf 4, Dexter und Fettoni, Yo Picasso.
Ja,
das war auch ein super Album.
Ja.
Ja, kann man nichts sagen. Auf ja, Platz 2, okay, ich finde im Nachhinein, das ist okay. 2, Audio 88 und Yesin, Normaler Samt.
Ach, das kam daraus.
Da okay. Kann man sagen, 2015 das nur auf 2. Nee, auf 1 hatte ich tatsächlich Alles brennt von Zugezogen Maskulin.
Das hätte ich jetzt auch locker getippt, weil genau deine 1 und 2, das waren locker die Alben, die mich hundertprozentig in dieser Zeit am allermeisten irgendwie hip-hop-mäßig geprägt haben. Ist doch eine okay Auswahl. Ich hab mir schon
schlimmer vorgestellt. Ja, also hinten ist schon ein bisschen traurig, aber wenn wir schon dabei sind, also wenn ich 2015 mitgemacht habe, ich wahrscheinlich 2016 auch mitgemacht. Interessiert es euch noch oder ist es
Ja, ich würde schon noch mal durchgehen. Einen
raus. Ja. Es hatte durchaus seine Humormomente. Ja.
Kann man das auch über 2022 sagen? Es hatte durchaus seine Humormomente. Das Hundebellen ist mir positiv in Erinnerung geblieben.
Ja. Ganz ehrlich, wenn man ordentlich zynisch drauf ist, dann hatte 2022 schon seine Lachmomente, ja.
Auf jeden Fall. Schon. Darauf ein Krapper.
Okay, also ich glaube 2016, da gibt's glaube ich eigentlich nichts, wo man sagen kann, das ist richtig peinlich von dir, Leo. Ich gehe es ganz schnell durch. Also CEO 0,9 auf 10, 9 MIA, IEM, 8 Danny Brown, Atrocity Exhibition, 7 Megalore auf Ewig Mixtape, Volume 3, 6 Audio, 88 Yesin, Halleluja, 5 Sixten Assoziierungsprogramm, 4 Flume, Skin, 3 The Black Keys, El Camino, im Jahr 2016 für mich entdeckt. Ist überraschend, aber ich habe schon immer meine Listen quasi so gemacht, was mich in dem Jahr persönlich irgendwie erreicht hat. Und wenn es halt irgendwas ist, was irgendwie 10 Jahre alt ist, I don't care. Auf Platz 2 Skepta, Konnichiwa und auf 1 Run the Jewels mit Run the Jewels 3.
Ja,
stabil, oder? Kann man nichts sagen. Ja. Spricht eigentlich Kudos an mich. Ziemlich cooler Musikgeschmack 2016, kannst du nichts sagen.
Ja, gehe ich mit.
Ja, also jetzt Jahresrückblick 2022 angefangen mit Jahresrückblick 2015 und 2022 Review. Eigentlich okayes Konzept, nochmal so auf die Highlights der letzten, vor 5 Jahren zu gucken, wie man sich dann irgendwie musikalisch geändert hat.
Mhm.
Also habe ich jetzt zwar nicht, aber ich weiß, dass wir, das ist jetzt ja mindestens der zweite Jahresrückblick, den wir jetzt hier in dieser Runde machen. Vielleicht ab nächstem Jahr dann erstmal starten mit, wie war es vor 3 Jahren?
Mhm, ja. So, und wer ist noch übrig geblieben?
Wo schämt man sich? Wie nachhaltig ist es dann irgendwie so? Ich habe auch oft das Gefühl, dass immer so Jahreslisten, wo man dann so Sachen auch manchmal, hat jetzt hier nicht so, bei mir nicht so ganz gestimmt, aber dann doch auch mal Sachen irgendwie drauf hat, wo man irgendwie sich im Nachhinein dachte so, was war da denn eigentlich los? Wisst ihr, was ich meine?
Aber ja, kommt bei mir so manchmal vor. Ich habe bei den Dingern, also auch wenn ich habe ja gemeint, ich habe viel Spaß dran, diese Listen zusammenzustellen und alles. Ich habe halt öfters das Ding, gerade wenn ich darüber nachdenke, wie könnte das, wenn sich das jemand, egal auf welchem Weg er drauf stößt, in ein paar Jahren anguckt, wie das wirken könnte und so weiter, dass ich dann immer überlege, okay, ich persönlich habe dieses Album nicht so krass gefeiert, aber ich weiß eigentlich, dass es so aus der allgemeinen Sicht oder aus einer in Anführungszeichen objektiven Sicht ein ultra krasses Album war. Diesjähriges Beispiel zum Beispiel, ich weiß, dass das Kendrick-Album ein super krasses Album ist und es ist ein krasses Album und so weiter, ist es in den Alben, die mich dieses Jahr wirklich krass mitgeprägt und ultra, ultra viel begleitet haben? Nein.
Ja, sehr gutes Beispiel.
Definitiv nicht. Ja. Aber das ist ja auch was unseren Podcast eben gut macht, dass wir da halt ich sage jetzt mal so ein Metamoment, dass wir halt eben, wir machen das, was wir gut finden und wir versuchen halt auch nicht krampfhaft irgendwie was zu machen, was irgendwie einen Anklang hat oder wo man denkt, oh ja, da klatschen besonders viele Leute Beifall oder halt das besonders Krasseste nochmal übertrieben darzustellen, sondern wir reden halt über das, was wir wirklich gut finden.
Mhm. Ja. Ja, und auch vielleicht sogar, wenn man dann so ein paar Jahre zurückguckt und sieht, wie sich der Geschmack oder wie sich die Ansprüche oder was weiß ich verändert haben, da auch einfach Widersprüche aushalten zu können. Also, wenn ich mich dran erinnere, ich glaube, das erste große Album, was wir in diesem Jahr besprochen haben, war Mann beißt Hund von OG Kimo, was direkt am 7. Januar rausgekommen ist. Ja. Und ich habe damals schon so ein bisschen festgehalten, dass mir manche so eine Wortwahl nicht gut irgendwie gefallen hat, dass ich manches, was so keine Ahnung, ja, Frauen objektifizierend und herabwürdigend ist oder so, in seinen Rap-Texten einfach nicht gut fand. Und trotzdem muss ich festhalten, dass mich Kimo auch weiterhin das Jahr über ganz viel begleitet hat und dass ich sehr viel von der Mucke sehr gut hören konnte und ja, da auch irgendwo so ein bisschen diese Widersprüche versuche gerade auszuhalten. Wie waren das so für euch? Habt ihr das Album das Jahr über vielleicht zwischendurch noch mal ein bisschen gehört? Hat das so gehalten, was wir uns davon versprochen haben? Gleich schon Album des Jahres am Anfang?
Ja, ich weiß auch, dass wir damals, und ich glaube, es haben viele Leute auch genau darüber gesprochen, weil der Satz, der mir über das OG Kimo Album in der Rezension am hängendsten geblieben ist im Kopf war, ist jetzt schon Album des Jahres.
Aha.
Das hat man ja wirklich an jeder Ecke irgendwo und auch außerhalb von Hip-Hop hat man das gehört. Und es ist tatsächlich interessant, du sagst, bei dir ist es tatsächlich so irgendwie geblieben, wobei du es eher nochmal so mit dir verhandeln willst, weil du es irgendwie so aus bestimmten Wortwahlgründen irgendwie schwierig findest, aber es hat dich irgendwie beeindruckt. Ich habe es dann natürlich, ja, ich weiß nicht, ich habe es damals, glaube ich, auch schon öfter gehört, aber ich habe es dann, glaube ich, so über das Jahr gesehen, habe ich es halt nicht so oft mehr gehört. Vielleicht habe ich es irgendwie vor Festivals nochmal gehört, wo ich dann Kimo live gesehen habe, sicherlich, aber sonst eigentlich nicht.
Ja, es ging mir zumindest ähnlich wie Leo. Und ich glaube, bei mir hat es wirklich noch eine, bei mir war es noch eine andere, extremere Form irgendwie. Mich hat das, also mich hat es davor schon abgefuckt, ohne jetzt Namen zu nennen, aber wenn Leute schon das Album zum Vorhören hatten und da schon gepostet haben, ich habe jetzt schon das beste deutsche Album des nächsten Jahres gehört, also noch die Steigerung von am Anfang des Jahres, aber keine Ahnung, mich hat es über das ganze Jahr, also zumindest jetzt beim Rückblick so, irgendwie schon abgefuckt, dass es halt, vielleicht bin ich da auch zu Edgelord-mäßig drauf, dass ich das einfach nicht akzeptieren kann. Ich weiß genau, wie beim Kendrick-Album auch, das Kimo-Album ist gut und so weiter, aber dass sich da wirklich jeder Hörer und jede Deutschrap-Hörerin, dass sie sich so komplett auf dieses Ding einigen können, das fühlt sich für mich überhaupt nicht gut an und das stört mich richtig. Ich habe neulich, um so ein Beispiel zu geben, macht mich auch immer noch fertig, ich habe es gerade noch mal auf Handy nachgeguckt, auch hier, ich möchte das Medium, Namen möchte ich einfach nicht nennen, weil ich hier keine Leute bloßstellen oder beleidigen will, aber sagen wir so, jemand hat auf Insta ein paar Slides, quasi ein paar Einblicke in seinen persönlichen Hip-Hop-Jahresrückblick gebracht. Jemand, der auch im Deutschrap-Bereich aktiv ist. Und dann kommt er so als Highlight, dass er die fetten Zeilen von Kollega und Genetik gefeiert hat und bestes Album ist dann so OG Kimo. Weißt du, Leute mit so einem Geschmack denken halt auch, dass das Kimo-Album das beste Album des Jahres ist. Und allein, da sperrt sich in mir alles zu sagen, dass ich das überhaupt akzeptieren kann, dass das bei mir so weit oben landet. Ich kann das nicht und ich will es auch nicht. Abgesehen davon, dass ich wirklich das gleiche Problem habe wie du, Torben. Die Zeilen, da geht nicht alles fit bei mir.
Ja, das ist auch so was, wo ich dieses Gefühl, das du hast, David, also quasi, wenn quasi so ein Mainstream sich auf was einigen kann, nicht nur bei OG Kimo und auch nicht nur wegen diesem speziellen Grund, dass irgendwie die Wortwahl vielleicht nicht passend ist, sage ich jetzt mal ganz einfach, einfach dieser Urge zu sagen, wenn es alle geil finden, finde ich es nicht geil. Das ist so krass dominant bei mir.
Ihr Edgelords, ey.
Es ist einfach so, ich kann mich davon auch nicht befreien, deswegen fick Werder Bremen, also ich sag's, wie es ist.
Was? Was für eine Abbiegung bist du da gerade gegangen in deinem Take? Was zum Teufel?
Junge.
Kann man ruhig mal bringen in dem Moment, aber
jetzt nimm erstmal einen tiefen Schluck Vino Rosso, ey.
Nein, ist natürlich auch also bei Fußball ist es dann vielleicht in dem Moment mit Werder Bremen natürlich jetzt auch einfach nur, um dich zu ärgern, gesagt.
Das ist doch wirklich lächerlich, ey. Ganz ehrlich. Und dazu muss ich auch sagen, um nochmal auf das Musikalische zurückzukommen.
Warum feierst du dann Oji Kimo nicht?
Ey, das ist die Sache, das wollte ich gerade nochmal sagen. Bei mir ist es auch nicht so, dass ich das dann direkt scheiße finde oder gegen hate. Ich überlege dann einfach nur doppelt, ob ich das dann bei meinen eigenen Sachen wirklich so weit hochnehme, wie alle anderen es hochhalten im Endeffekt. Und ich würde auch noch sagen wollen, es ist also klar, so ab und zu Wortwahl und so weiter, die mir nicht gefällt, oder auch so, keine Ahnung, Ausdrücke, die mir nicht gefallen und so weiter, ist jetzt ja auch nichts Neues, dass es halt bei Rap-Alben vorkommt und so weiter. Ist aber auch jetzt nicht das Einzige, was mich daran stört. Ich habe das Album halt auch wirklich nochmal, weil mir natürlich, ich habe bei Twitter noch gefragt, welche Alben ich noch in meine Top 10 nehmen sollte, die ich vielleicht noch nicht gehört habe, dass ich nochmal neue Ansätze kriege und so weiter. Dann kam natürlich auch als Antwort, ja, Oji Kimo, wenn der noch nicht drin ist und so weiter. Und dann bin ich auch wirklich natürlich nochmal reingegangen. Ich habe mir auch nochmal das ganze Album angehört und so weiter. Und ich habe schon das Gefühl, so beim ganzen Album hören und so weiter, es gibt einfach genug Momente, wo mir das Lyrische, aber teilweise auch beim Instrumentalen, obwohl ich immer noch denke, es ist besser produziert, als es lyrisch geschrieben und gerappt ist. Aber dieses Album wollte, glaube ich, auch genau das. Es ist halt sehr gewollt, dass es so ein krass ikonisches Album wird. So, die versuchen halt alles, um diesen riesigen Meilenstein, der da irgendwie erwartet wurde, auch zu schaffen. Und es wirkt für mich an vielen, also nicht an vielen, aber an manchen Stellen wirkt es für mich auch wirklich einfach ein bisschen zu verkrampft. Und manche Stellen sind einfach gar nicht so gut. So, es hat einfach, wie fast jedes andere Album, es hat seine so mittelmäßigen Momente. Und das ist auch voll okay, um immer noch ein sehr gutes Album zu sein. Aber es ist für mich halt wirklich kein Meisterwerk. Und für mich bei den meisten Alben, das hat auch nicht nur bei Hip-Hop so, das ist auch bei vielen anderen Genres, die ich höre, irgendwie so, die meisten so richtig krass ikonischen Alben, die ich auch Jahre später noch hoch und runter höre und die mir so richtig viel geben, das sind meistens die, wo es gar nicht probiert würde, das krasseste Werk ever zu schaffen, sondern das passiert dann einfach, weil es so entstanden ist. Und das ist hier, finde ich, überhaupt nicht der Fall.
Okay, verstehe ich, ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich weiß auch, was du damit meinst, dass sie es sehr versucht haben, dass da einfach viel, viel Detailarbeit auch so reingesteckt wurde.
Und das ist ja an sich auch nicht verwerfenswert, ne? Das will ich auch nicht sagen. Das ist natürlich das ist super cool, wenn die viel Arbeit reinstecken. Man darf das auch nicht falsch verstehen, ne?
Ja. Ich finde halt immer noch, dass selbst wenn es vielleicht ein paar Songs dazwischen gibt, die auch nicht ganz so stark sind und die nicht so krass in der Erinnerung geblieben sind, dass es trotzdem halt so eine gemeinsame Atmosphäre halt aufbaut, ich fange schon wieder davon an, diesen viel besagten Film halt irgendwie ablaufen lässt und das alles irgendwie wie unter so einem gleichen Filter schafft, so ein bisschen darzustellen.
Voll.
Ja, stimmt. Aber ja, klar, es gab immer so ein bisschen bitteren Beigeschmack vielleicht mal hier und da. Trotzdem, ich muss einfach nochmal festhalten, schon lyrisch einer der geilsten und hat halt auch mit seinem Part auf dem Song Hustler für mich mit einem der Parts überhaupt rausgeklatscht, ist auch für mich der meistgehörte Song in diesem Jahr gewesen, zusammen mit Tom Hanks und Kwame. Wo er, finde ich, auch nochmal total gezeigt hat, wie er auch einfach nur mit einem Feature-Part total überzeugen kann.
Sicht wenigstens auch so weit. Kimo war für Deutschrap eine der wichtigsten Figuren 2022. Da würde ich locker mitgehen, auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Wenn wir nämlich jetzt gerade schon dabei waren, wer mich halt total überzeugt hat und was richtig viel Spaß mir gemacht hat in diesem Jahr, ist Tom Hanks, egal ob in der Kombi mit Kwame zusammen, wo er bei dem Concrete Cowboys 2 Album sich zum Beispiel halt Kimo mit draufgeholt hat und alles rasiert hat, aber auch beim ganz eigenen Album Spiel des Lebens, was dann Ende Oktober rauskam. Und jetzt zum Ende des Jahres hin uns auch nochmal so einen kleinen Happen hingeworfen hat mit der Goldrausch-EP. Ey, das holt mich auf so eine geile Art und Weise ab. Ich finde, Tommy macht so krasse Musik gerade und hat auch auf der neuen EP so geile Features mit drauf. das war für mich auf jeden Fall auch sehr bezeichnend, was das Jahr anging. Auch live sehr gut gewesen auf dem Splash. Mhm. Ja, das fand ich mega gut.
Ja.
Sicht. Ich finde, also klar, Hustler irgendwie krasser Track, der raussticht aus seinem Werk dieses Jahr. Aber stimmt schon, ne? Concrete Cowboys Album mit Kwame, das eigene Album mit Brank und die Goldrausch EP ist natürlich schon ordentlich abgeliefert. Heftiger ja. Output auf jeden Fall, ja.
Ich finde aber, also ja, musikalisch und viele Songs rausgekommen, die ich auch super geil finde. Und auch dieser Hustler-Track, ne? Du hast es gerade gesagt. Also ich habe den auch vorher nicht nochmal gehört und es ist einfach so, es sind so Songs, die ich einfach nicht schlecht finden kann, wie die einfach reinkommen. Weißt du, so ganz kurz zu spielen und dann kommt so ein geiler Bass rein. Das ist eigentlich der beste Moment von dem ganzen Song für mich. Scheiß auf die Rap-Parts und so, aber das, wie der Bass reinkommt, das holt mich einfach sowas von geil ab. Liebe ich einfach. Also komplett fantastisch, kann ich komplett nachvollziehen, dass es dein Pfaff-Song des Jahres ist. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, live auch komplett abgeliefert. Finde ich halt ehrlicherweise nicht so. War für mich, also es ist vielleicht auch über das Thema Jahresrückblick hinausgehend, sondern vielleicht eher allgemeine Live-Trends, die sich in diesem Jahr halt abgezeichnet haben, weil wir jetzt eben durch Corona eine längere Live-Musikpause quasi hatten. Ihr wisst, was ich meine. Was für mich dieses Jahr bezeichnet war bei Rappern, Rapper rappen nicht mehr live, komplett live. Gerade neue Künstler entscheiden sich dazu, mindestens ein Halbplayback zu machen, wenn nicht so ein Vollplayback. So. Und es gab einige wenige richtig coole Ausnahmen, die mich auch wirklich überrascht haben, dass es ausgerechnet die machen. Gerade ganz viele Female MCs, muss man auch an der Stelle sagen. Aber gerade von Tom Hengst hätte ich mir das ehrlicherweise anders, ich sag mal, vermutet, also auch gewünscht, aber deswegen wundere ich mich, dass du sagst, live komplett abgeliefert, weil da war meine Erwartung doch andere, glaube ich.
Ja, okay. Ja, vielleicht auf der einen Seite denke ich natürlich an Splash, was wahrscheinlich für mich sowieso absolut durch die rosa-rote Brille irgendwie gesehen wird, weil das für uns einfach in diesem Jahr natürlich auch ein absolutes Highlight war, da selbst auftreten zu können, wieder diese Atmosphäre so mitnehmen zu können. Das ist schon, will ich auch kurz an dieser Stelle nochmal festhalten, wie geil war das Jahr eigentlich schon alleine deswegen. Spektrum in Hamburg, wo sie gemeinsam, und das war halt der Chemo-Auftritt, ne? Vielleicht ist deswegen auch so ein bisschen, dass ich so sehe. Da haben sie Hustler halt live gespielt und das war mein absoluter Live-Moment diesen Jahres.
Aber Hengst war doch auch selber da.
Ja, genau. Aber das, woran ich mich so ganz deutlich erinnere, ist einfach, was die drei auch für eine Live-Energie dann auf der Bühne gezeigt haben und wie dieser Song einfach live geil funktioniert hat. Wahrscheinlich auch, ne? Ist ja immer eine sehr subjektive Sache, wo ich dann auch reingegangen bin und so ein bisschen die Kreise natürlich auch geregelt habe, wo ich vorher ja auch so ein bisschen frustriert gewesen bin. War ja auch ein Thema, wo wir uns viel drüber unterhalten haben, dass Leute vollkommen sinnbefreit irgendwelche Kreise zum Pit irgendwie aufmachen. Und das hat bei diesem Song halt einfach auf dem Spektrum perfekt funktioniert und war großartig. Vielleicht das so ein bisschen der Moment, den ich da so in Erinnerung habe.
Okay. Ja, das kann ich deutlich besser nachvollziehen. Das war schon gut. Aber es ist interessant, weil kann ich eigentlich auch komplett überbinden zu was mich da musikalisch auf dem Spektrum total abgeholt hat und dann musikalisch mein Jahr auch noch mal geprägt hat. Weil ja, Chemo war auf dem Spektrum fantastisch, wie eigentlich Chemo immer live ein hohes Niveau hat. Aber mich und mein Herz erobert am Spektrum hat tatsächlich eher Lugardi und Nein tatsächlich noch mal.
Ja, natürlich.
Die so von der Live-Performance, ich hatte sie davor halt auch noch gar nicht gesehen und wahrscheinlich trifft das, was ich gerade so Chemo gesagt habe, wahrscheinlich auch zu Lugardi und Nein einfach auch zu, dass die immer ein hohes Live-Niveau hatten. Aber ich habe es in diesem Moment und in diesem Jahr habe ich es irgendwie ganz besonders gefühlt und da muss man sagen, dass ich irgendwie Lugardi und Nein irgendwie, ja, ich sag mal so positiv geneigt bin, aber überhaupt nicht in ihrem Katalog drin bin und irgendwie komplett weit davon entfernt, irgendwie zu sagen, ich bin Fan und ich kenne richtig viel Songs und kann irgendwie mitrappen. Und das hat mich aber so abgeholt. Und das ist eigentlich auch vielleicht auch die ganz hohe Kunst von Künstlern, die dann halt irgendwie Leute für sich gewinnen können, die halt so vielleicht, naja, eine Handvoll Songs irgendwie so ganz gut kennen und dann aber im Live so krass überzeugend sind, dass die sagen, ey, das war so geil, ich will nochmal mehr von denen hören, was ich dann auch getan habe.
Ja.
Und aber ich bin dann trotzdem nicht so weit, dir zu sagen können, welche Songs jetzt dieses Jahr rausgekommen sind, aber ich fand eigentlich fast alles, was von denen irgendwie rausgekommen ist, fand ich immer mindestens, sagen wir mal, 7,5 von 10 auf so einem sehr soliden, hohen Niveau einfach.
Ja.
Sag mir nochmal, was der beste Song war. David oder Torben, I don't care.
Also meiner Meinung nach irgendwas von den KDK Adventures. Da sind ja so 3 Parts rausgekommen, über das Jahr verteilt. Da waren einfach absolute Killer mit dabei. Ich finde Check-In-In einfach ganz gefährlich. Der schiebt ganz, ganz übel diesen AK. Fand ich auch sehr gut von den KDK Adventures 2. Nee, von den KDK Adventures 1 war der sogar schon. Gotcha Scared war auch ganz fies. Ja, also da ganz, ganz viele Songs rausgekommen, die halt auch live so gut funktionieren. Und ich finde es total spannend, dass du das so beschreibst, wie du es beschreibst. Denn ich habe mich gerade erst mit Nico, liebe Grüße an der Stelle, drüber unterhalten. Den hatte ich mitgenommen auf ein KDK-Konzert und habe ihm Bugatti und Nine halt mal live gezeigt. Und das war eher so Mitte, Ende des Jahres. Und die haben es tatsächlich danach noch geschafft, für ihn meistgehörte Artist zu werden, weil er sich dann auch nochmal komplett reingehört hat in die ganze Diskografie. Also ja, gutes Beispiel für Artists, die live sehr gut überzeugen können.
Das finde ich auch schön, dass du das jetzt quasi meine Wahrnehmung nochmal extern bestätigt hast. Das ist
ja voll.
Das freut mich. Ja. David, wie ist bei dir? Hast du auch irgendwie so eine Live-Musik-Erfahrung dieses Jahr, wo du sagst, das hat mich besonders beeindruckt?
Boah, gute Frage. Ich weiß, also abgesehen vom Splash und so weiter, überlege ich gerade, ob ich überhaupt
auch gerne in Splash reingehen. So.
Ja, also, ich überlege nur gerade, ob ich auf irgendwelchen Hip-Hop-Solo-Konzerten überhaupt war, weil ich war auf einem Haufen, vielleicht nicht. Ich war aber auf einigen Konzerten, als es dann wieder ging, so Richtung ab Mai und so weiter, aber einfach war, glaube ich, kaum was Hip-Hop-mäßiges. Ich glaube, ja, Ben, dann hat mich eigentlich irgendwie Splash am meisten mit abgeholt. In meinem Kopf für mich immer noch krass, weil es mich auch nochmal dolle zurückgeholt hat. Einfach war für mich irgendwie schon sehr, sehr wholesome, als wir beim ersten Splash-Wochenende, da warst du mit dabei, Torben und Valentina, als wir El Guni gesehen haben und dann irgendwann der Regenbogen auf der anderen Seite vom See aufgetaucht ist und El Guni seine ganzen Hits aus 2015, 16 und 17 gespielt hat. Das waren halt die Songs, so in der Phase habe ich den halt hoch und runter gehört, auch da schon live gesehen und so. Die haben mich immer mehr abgeholt als seine letzten Alben-Releases und das war irgendwie ein wirklich sehr, sehr, sehr schöner Moment, als wir auch unseren eigenen Auftritt schon hinter uns hatten. Ja, ich glaube, das war so, ja, vielleicht so als einer der Artists, der mich dann irgendwie abgeholt hat. Ansonsten war schon das Splash als Live-Erlebnis überhaupt, dass man so viele verschiedene Einflüsse kriegen konnte und dass man so viele verschiedene Stationen mitgenommen hat. Das Ding irgendwie, das war einfach geil.
Jo. Ich hätte jetzt gedacht, dass du mir fällt der Name nicht mehr ein, das ist halt auch so peinlich. Welche Künstlerin war das denn, wo wir da auf diesen Kissen da rumlagen und von Seite, das war auch geil.
Super. Das war auch geil.
Wie heißt die Künstlerin? Sag nochmal.
Rico Nasty.
Das war genau, nicht Doichi.
Nee. Also die würde ich auch gerne live sehen, aber ja, der Rico Nasty Auftritt so aus dieser exklusiveren Lounge raus zu beobachten auf unseren Liegesesseln von Seite, das hat einen sehr, sehr großen Vibe. Da habe ich mich auch sehr gut gefühlt und da war wirklich die Welt in Ordnung. Ja, voll.
Wunderbar.
Als noch über die schönen Sonnenblumenfelder in Deutschland berichtet wurde, zu denen sie angereist ist, irgendwo in Ostdeutschland, ist absolut, absolut ikonisch eigentlich. Ja.
Magisch.
Was ich zum Splash aber eh noch sagen wollte, neben den Live-Events, die ja irgendwie cool waren und das ganze Feeling, was man da hatte, und ihr habt es ja auch gerade schon angesprochen, aber ich will es an der Stelle einfach nochmal hervorheben, wie krass gut aufgehoben ich mich da gefühlt habe. Ich war ja auch an beiden Wochenenden an Start mit euch und mit unseren Rap-Stammtisch MitbegleiterInnen, die dann noch Foto- und Social-Media-Arbeit für uns gemacht haben. Und was für ein herzliches Feeling, das da einfach war, gerade auf der Ferropolis-Stage, auch mit Nelle, die am Start war, vielen Dank dafür, auch mit Jelm, der am Start war, vielen Dank dafür. Das hat unglaublich Spaß gemacht und es war für mich im Endeffekt wirklich, es war natürlich für mich noch das viel krassere Erlebnis, als irgendwelche Rap-Stars oder Deutschrap-Artists auf den Bühnen zu sehen. Nicht nur, dass wir unsere eigene Bühne hatten, aber einfach, dass da halt so viele Leute zusammengekommen sind und irgendwie einfach nur, weil sie Bock haben auf Hip-Hop und es gerne hören und dann irgendwie fast schon als Art Community eine geile Zeit hatten. Das war Wahnsinn. Gerade nach so den Pandemiejahren, da gab es nichts Besseres, ganz ehrlich.
Vero.
Ja.
Darauf einen Schluck Rapper,
ey. Schön, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Du triffst da auch einen guten Punkt. Ich glaube, wir haben es auch, ich bin ja immer so an einem Punkt, wo ich denke, ey, wir haben das an sehr vielen verschiedenen Stellen, haben wir in unserem Podcast das erwähnt. Aber
natürlich.
Aber es ist halt auch einfach trotzdem einfach für uns so krass bedeutsam gewesen und so schön, dass ich auch finde, dass man das auch immer wieder sagen kann.
Ja.
Aber also, vielleicht haben wir es jetzt trotzdem zum letzten Mal gesagt.
Klar, aber gerade wenn man dann, und das ist nun mal die Folge, wo wir aufs Jahr zurückblicken, finde ich, kann man sich da schon nochmal dankbar zeigen, weil war das einer der besten Zeiten, die ich dieses Jahr hatte? Locker.
Jo. Deswegen. Und dieses Gemeinschaftsgefühl ist doch was wir auch immer wieder hervorrufen können. Sei es, dass wir Leute hier wieder einladen, um über das zu sprechen, was sie aktuell musikalisch irgendwie bewegt, was sie selbst für Projekte haben. Oder sei es dann halt einfach, sich demnächst nochmal so wieder zu treffen, den Rap-Stammtisch halt in seiner ursprünglichen Form aufleben zu lassen und da Leute auch zu einzuladen. Das kann man doch sehr gut da nochmal draus ziehen.
Voll.
Um dann gemeinsam was zu hören.
Ja, und by the way, also wir hatten jetzt OG Kimo mehr oder weniger von dir reingeworfen, richtig, Torben? Ja. Auch wenn das natürlich für alle irgendwie ein Album war, was wir gehört haben. Aber ich würde dann schon gerne bei Leo weitermachen und einen Pick von ihm irgendwie durchgehen, dass wir wieder ein bisschen zur Mucke besprechen, zurückgehen.
Ja.
Hast ja gerade schon gesagt, dass Lugatti und Nein dich live so überzeugt haben.
Ja. Lugatti und Live, die habe ich Nein gesehen. Sorry Leute, es ist die Folge,
wo wir schon Boomer Jahre alt, David.
Es ist die Folge, wo wir Alkohol trinken.
Das ist ja, es ist okay, ja, ist ja. Sicht, ja.
Komm mal.
Ja, danke für die Frage. Es ist tatsächlich so, wenn ich habe klare Pfaffs im Kopf, aber tatsächlich hat es mir irgendwie geholfen. Ich hatte irgendwie den Eindruck, jo, dieses Jahr irgendwie musikalisch irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie so ganz gut war. Aber ich hatte irgendwie nicht so richtig das. Also irgendwie, ich habe vorhin hier meine 2015, 2016 Listen vorgelesen. Ich glaube, die sind mir damals auch relativ leicht aus der Hand gegangen, wo ich einfach auch für mich persönlich sagen muss, ich habe gefühlt leider nicht die Zeit gehabt, so viel Musik zu hören, wie ich es eigentlich gerne wollen würde, ganz ehrlich. Ich bin froh, dass wir diesen Podcast hier machen, der mich quasi zwingt,
ja,
einfach zumindest alle zwei Wochen und eigentlich ist bei mir regelmäßig, dass ich mir irgendwie diesen Release-Radar durchziehe, wo, um ehrlich zu sein, auch viel Schrott drin ist, aber halt eben auch immer wieder richtig, richtig gute Musik. Aber dadurch, ganz persönlich für mich, mir fehlt irgendwie in meinem aktuellen Dasein so dieses halt nochmal so in Alben reingehen, mich so richtig reinfühlen, so Leuten einfach nochmal so jedem irgendwie auch außerhalb von einem Podcast erzählen, wie geil ist es so das und das und das. Ey, du musst unbedingt so komplett auf ein Konzert hinfiebern. So, es fehlt mir so ein bisschen. Ich hoffe, dass es das vielleicht bei mir nochmal irgendwie ergibt. Aber es ist einfach der Prozess, wo man einfach älter wird und irgendwie andere Sachen machen muss, bedingt durch Arbeit zum Beispiel. Und nicht mehr so, also ich habe es nicht mehr so viel Zeit für Musik gehabt, wie ich es mir eigentlich vorgehabt habe, also gewünscht hätte.
Ich will an dem Punkt nur kurz festhalten, man kann auch alt werden und trotzdem noch viel Musik hören.
Ja, ich schaue neidisch in deine Richtung, Torben. Aber es ist tatsächlich dann so, ich hatte irgendwie ein Gefühl, ich wusste nicht so genau, was so richtig drin war, hab mir dann einfach den Weg gemacht, okay, ich gehe einfach nochmal unsere Playlist durch, die ja sehr gut dokumentiert ist, durch unsere Rap-Stammtisch-Playlist. Und war dann so, und hab da quasi nochmal so meine Pfaffs rausgepickt, wo ich dachte so, oh, das war schon geil, oh, das habe ich schon auch oft gehört und so, wo ich dann den Eindruck hatte, okay, ich glaube, ich habe schon auch manche Sachen so sehr, sehr ausgewählt, aber die habe ich dann schon auch krass gefühlt. Und ich weiß nicht, ich gebe euch jetzt mal einfach den Raum. Wollen wir es chronologisch machen oder wollen wir es so first things first machen?
Leg einfach mal los. Darf ich kurz raten, was vielleicht bei dir mit dabei ist?
Ich glaube, es ist nicht so schwer, aber ja.
Garantiert, und das war ja auch relativ früh im Jahr, Ende März, ist doch Dizzy mit Anger Baby mit dabei, oder?
Das stimmt. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, von Dizzy gar nicht so richtig was auf die Playlist gemacht. Aber Dizzy ist für mich so ein Künstler, der dieses Jahr in so einer persönlichen Playlist von mir gelandet ist, die ich relativ oft gehört habe. Das ist die Dance Vibes of Chillig Playlist. Dizzy ja auch nicht so richtig also schon irgendwie Rap, aber halt auch nicht so, ist schon sehr viel Genre grenzenübergreifend. Wo dann halt eben auch so ganz viel so Künstler drin sind wie Tropical Limited, Roy Bianco und die Ambrosati Boys, Future Bay und so in so eine Richtung. Und das habe ich ganz, ganz oft gehört, so tatsächlich. Das ist bei Dizzy schon auch der Fall. Hat mir auf jeden Fall auch viel zugesagt.
Deswegen, aber der Most Improved Player. Welcher Song, der Most Improved Player. Welcher Song war da mit drauf? L'Amour Toujours?
L'Amour Toujours habe ich, glaube ich, also ich glaube, bei Dizzy ist auch, das ist auch sowas gewesen, wo ich in wenigen Momenten auch einfach das Album auch gerne mehrfach gehört habe, so tatsächlich, weil ich es insgesamt einfach gut fand. So. Ja, L'Amour Toujours auf jeden Fall könnte ich mitsingen. Ich glaube, du hast Zukunft drauf gemacht. Zukunft auch ein mieser Song einfach. Ich mach Zukunft, die Playlist. Aber ich glaube, ich würde dann jetzt an der Stelle einfach weiter einhaken und weiter über Future Bay reden. Dieses Jahr, ich weiß noch sehr gut, wie ich zum ersten Mal in diesem Podcast über Future Bay gesprochen habe. Und das war im Zusammenhang mit Tropical Limited über den Song Puls 1000. Und ich habe, glaube ich, gesagt, ja, zusammen mit der Rapperin Future Bay. Und du hast mich korrigiert, er ist, glaube ich, eher eine Sängerin. Und du hast natürlich recht gehabt zu deinem Zeitpunkt, weil ich mich einfach auch wahrscheinlich versprochen habe. Und dann kam dieses Jahr einfach ein Song raus von Future Bay, wo sie einfach auch rappt, wo ich, glaube ich, so in der Dichtheit, wie es erzählt würde, und ein Thema, das sehr präsent war dieses Jahr in verschiedenen, gerade natürlich bei KünstlerInnen, aber in so einer Dichtheit dieses Jahr sonst nicht mehr gehört habe. Und es geht um Alltagssexismus gegenüber Frauen und es geht um den Song Männer LOL von Future Bay, der einfach so unfassbar stabil ist und den ich immer wieder gerne gehört habe und den ich halt auch, also gerade was so Future Bay, was den musikalischen Kontext angeht, auch vielen Leuten empfohlen habe, die jetzt nicht original viel mit Hip-Hop zu tun haben und da einfach so in so einen Kosmos eingetaucht sind, der mir total zusagt. Und ich glaube, das ist eine Künstlerin, von der ich mir dann auch ehrlicherweise, wo man in dem Song Männer LOL gehört hat, wo ich mir denke, so, da ist so viel Wut drin kanalisiert, aber so dicht erzählt, so geil gerappt, der Beat ist perfekt, wo ich mir auch wünsche, ich würde mir von ihr mehr gerne Rap-Tracks wünschen, aber vielleicht ist es aber auch okay so, dass es halt genau diesen einen Song ist, weil Rap ist halt eben auch die Musikrichtung, wo du halt eben auch aggressiv sein kannst und wo du auch, ich sag mal, Real-Talk-Format machen, und sonst ist sie ja eher sehr vibig und so ein Gefühl beschreiben, was auch super schön ist und ich auch total liebe, aber der Song, wo sie ganz anders ist, sehr auszeichnend und extrem stark. Future Bay, Männer LOL, für mich einer der absoluten geilsten Songs dieses Jahr.
Ja, kann ich hundertprozentig auch unterschreiben. Der kam Anfang März raus und hat diese eine Seite von ihr so sehr cool gezeigt. Ende Mai kam dann ihre EP Willst du mit mir gehen raus, die halt in eine ganz andere Richtung ging, wo, glaube ich, kein richtiger Rap-Part drauf war, aber dafür, dass meiner Meinung nach teilweise Hits waren, die viel, viel zu wenig eigentlich sogar im Radio oder sowas hätten spielen können. Das war für mich so das Einläuten des Sommers, so, da waren einfach, es war so ein Knaller halt drauf mit Komm Si, Komm Sa, den ich immer noch voll gerne höre. Wird, glaube ich, noch ganz, ganz fies durch die Decke gehen.
Das glaube ich auch.
Diese EP war wirklich so richtiger Sommer-Vibe. Das habe ich auch noch richtig gut im Kopf, einfach, wie ich das schon, als ich die dann gehört habe, ich weiß gar nicht, ob ich die auch vorher schon vorgehört habe oder als sie rauskam, ist aber eigentlich auch egal, weil sie ja eh relativ früh im Jahr kam, nämlich Ende Mai, habe ich auch noch richtig im Kopf, wie direkt dieser Vibe einfach komplett hergestellt wurde, ne, super, super in den ganzen Zusammenstellungen des Songs irgendwie klar wurde, ey, das ist halt Mucke für die warme Jahreszeit, wo man irgendwie tendenziell dann doch eine bessere Zeit hat als im Winter, wo man dann irgendwie drin eher gefangen ist vielleicht. Absolut. Und was ich aber gerade noch gefragt habe, Thema, das sollte vielleicht auch im Radio gespielt werden oder nicht. Also hört einer von euch beiden Radio und kann sagen, ob da Future Bay nicht wirklich gespielt wird?
Du hast vollkommen recht, war voll der Boomer-Take. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber also gefühlt zu wenig.
Ich hör schon ab und an mal in bestimmte Radiosender rein. Und ich habe auch Freunde, die in bestimmte Radiosender reinhören, die schon eher so einen alternative Approach haben. Wo ich jetzt gerade zuletzt irgendwie den Eindruck hatte, von Future Bay hat da noch niemand was gehört. Also ich glaube, weißt du, wenn okay. so auf so gewiss, also ich sage jetzt einfach mal Radio 1. Das ist für Boah. Mich auch so ein Radiosender, wo Future Bay schon auch stattfinden könnte.
Meinst du, das ist Musik für Erwachsene, ja?
Ich finde es, ja, doch, das könnte, also, keine Ahnung, ich will mich jetzt nicht darüber unterhalten, aber ich glaube einfach, da könnte es halt auch stattfinden und da findet es offensichtlich nicht statt. Aber es ist ja auch, ne, genau wie du es gesagt hast, David, ja, aber wer hört da noch Radio, so, und ja, es ist einfach so, who cares, so.
Ja, ja, das ist halt so.
Die großen Stars, so, wenn ich mir so Listen angucke mit, was waren die meistgehörten Songs dieses Jahr, denke ich mir so, ja, das habe ich halt nicht gehört, so, tut mir leid, ich habe keinen Luciano-Song gehört. I don't fucking care.
Hä, du hast Bamba nicht gehört?
Nein. Was ist das? Also ich kenne Luciano.
War schon ein knaller Song mit H als Feature drauf und wie hieß sie nochmal? Hab ich gerade vergessen. Bier. Der ging schon geil nach vorne. Nein, aber lass uns wieder zu den Sachen zurück, die uns wirklich fasziniert haben. Habt ihr noch einen Take zu Future Bay? Ansonsten würde ich nämlich voll gerne auch von David jetzt nochmal was hören, was ihn so besonders...
Ich glaube, ich will noch mal unterstreichen, dass ich habe ja ab und an mal hier irgendwelche Calls gemacht, wo ich sage, jetzt noch Fan werden, bevor es alle tun. Ich glaube, Future Bay ist jetzt genau an dem Moment, wo man das machen kann. Ja, sag das, was du willst, David. Ist mir scheißegal.
Man, Future Bay ist bei fucking Universal gesigned. Und
ist wirklich?
Und die ist absolut kein Untergrundtipp.
Shit.
Sorry, man. Aber ich finde es trotzdem okay. Wie du es gerade beschrieben hast, du wirst genug Leute auch in deinem Umkreis haben, die absolut nicht auf dem Schirm haben und natürlich völlig legit zu sagen, dass sie noch größer und krasser werden wird. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du das ja bei Tropical Limited zum Beispiel auch schon gemacht und du hast mehr oder weniger recht behalten, deswegen
das heißt völlig legit. Das heißt mehr oder weniger?
Ja, ich weiß nicht, sind die jetzt schon an dem Level, was du so ungefähr für die vorhergesehen hast oder geht da noch was?
Also weil bei Tropical Limited habe ich dieses Jahr einfach, also ich habe es gerade noch mal geguckt, Tropical Limited hat irgendwie 80.000 monatliche Hörer, was schon eine hohe Nummer ist, aber jetzt halt auch in den Dimensionen, in denen Spotify groß funktioniert, halt natürlich lange nicht riesengroß sind. Aber ich habe einfach dieses Jahr Videos von denen gesehen, wo die auf Festivals stattfinden und da eine Crowd ist, von der ich sage, das ist eine große Crowd und das ist eine Crowd, mit der du locker über dem klassischen 500er-Club irgendwie bist und alle haben mitgesungen, alle haben es gefeiert.
Ja. Nee, klar, und dann hat sich das ja ungefähr erfüllt. Ne?
Und das ist so, damals, als wir die irgendwie kennengelernt haben, da war das für mich schon eher so ein, ja, vielleicht können die mal den 500er-Club in Berlin, weil sie halt auch aus Berlin kommen und da ein paar Leute haben und so, können sie vielleicht machen. Aber ich glaube, inzwischen sind die auf einem Moment, da können die halt einfach eine Tour spielen durch Deutschland, wenn sie wollen. So, und das ist dann, ne.
Ja. Deswegen, Leo, wir lauschen doch immer wieder andächtig deinen Worten, wenn du in die Position des Leo Stradamus verfällst und schon ganz früh spürst, so, was wird das nächste krasse Ding werden?
Nee, voll, gehe ich mit. Ja. Und um dann an den anderen Teil der Frage anzuknüpfen, Torben, dann würde ich eigentlich einfach direkt meinen, zumindest aus dem Deutschrap-Bereich kommenden Pfaff-Artist für dieses Jahr reinnehmen. Und das ist halt ein Artist, wo, keine Ahnung, Leute, die ihn zumindest damals schon gekannt haben, und auch heute gilt das noch, der ist super klein und der ist super untergründig. Und da kann ich euch voraussagen, der wird nie groß werden. Der wird immer untergründig bleiben und der wird immer nischig bleiben. Und das ist Camp, der dieses Jahr sein Album Zurück ohne Zukunft rausgebracht hat.
Der wird
diesen Weg nämlich definitiv nicht gehen. Und es ist auch okay. Und ich mag das auch daran, dass er diese Einschätzung hat. Zurück ohne Zukunft, das Album zusammen mit Fit Meller, es ist das Deutschrap-Album, was mich persönlich am allermeisten abgeholt hat. Es ist textlich unfassbar krass. Ich habe das, glaube ich, wir haben das Album natürlich auch schon besprochen. Das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das Album da schon draußen war oder nur der erste Song. Aber zumindest haben wir es auch in der Folge mit Julian Brimmers besprochen. Die, by the way, das kann ich jetzt auch schon mal einwerfen, das war meine Lieblingsfolge, die wir dieses Jahr aufgenommen haben. Das war das war heftig. Aber ich glaube, dass dieser Umstand, dass quasi mehr als eine Dekade zwischen dem ersten Album, was Camp rausgebracht hat, und jetzt Zurück ohne Zukunft, dass so viel Zeit dazwischen lag, einfach mit dafür verantwortlich war, dass ein lyrisch so unfassbar tiefgehendes Album, ein so unfassbar persönliches Album entstanden ist, weil natürlich, wenn man so in Anführungsstrichen das Material auch einfach da war, weil in so einem Leben passiert in 10 Jahren halt, kann schon eine Menge passieren, einfach was dann irgendwie sehr ergreifende, teilweise auch natürlich todtraurige Stories gibt, weil Camp ja zum Beispiel auch den Tod seiner Mutter auf dem Album verarbeitet und das in einer ganz packenden Art und Weise macht. Und ja, das Album hat mich berührt. Ich finde es aber auch unglaublich dope anzuhören. Ich finde es fantastisch produziert von Fit Meller. Ich finde, es hat einen Sound getroffen, den hat definitiv kein anderer Artist in irgendeiner Art und Weise so hinbekommen. Der ist weder oldschool, noch ist er irgendwie abwegig neu, sondern er hat einfach einen sehr, sehr eigenen Weg gefunden und eine eigene Soundästhetik auf den 16 Songs gefunden. Und ja, ich finde es ein wahnsinnig gutes Album und bin extrem dankbar, dass ich das hören durfte und auch extrem dankbar, dass ich Camp dieses Jahr interviewen durfte. Es war eine teilweise absurd lustige Angelegenheit, aber vor allem war es ein super sympathischer Mensch, der mir da gegenüber gesessen hat und meine Fragen geduldig und sehr offen beantwortet hat, und das schätze ich unfassbar wert.
Oh ja, Mann, da sagst du sehr viele wahre Sachen, und diesen Status der Untergrundlegende, die er ja eigentlich vorher auch schon hatte, hat er mit diesem Album ja nochmal so sehr zementiert. Ich finde es total geil, wie er seinen Hack dann auch nochmal von diversen Ecken auch in der Szene bekommen hat, wie viele Leute jetzt auch sagen, ey, es ist großartig, dass der Typ wieder zurück ist, dass der Typ weiterhin Musik macht. Und wir haben ja auch so ein bisschen Hoffnung, dass es jetzt nicht das letzte wieder von ihm für 10 Jahre werden wird, sondern auf dem neuen Album von Audio 88, Schwerer Verlauf, ist er direkt auch auf dem zweiten Song Gottkomplex mit drauf und hat da auch wieder einen ganz frischen Part mit beigesteuert. Also die Hoffnung bleibt, dass er weiterhin aktiv ist.
Ja, voll. Ich glaube, da darf man sich wirklich berechtigte Hoffnungen machen, dass dann vielleicht auch zeitnah, also weniger als 5 Jahre Zeit, dann mal wieder eine nächste EP drop, vielleicht sonstiges Projekt von ihm selber. Er war, glaube ich, auch noch auf, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht Danger Dan, vielleicht Kolja oder so, auf irgendeinem Antilopengang Member Album Projekt, Mixtape Projekt, irgendwie war er auch noch mit dem Feature vertreten, also hat auch den einen oder anderen Part über dieses Album hinaus dann noch in letzter Zeit eingerappt. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er jetzt nicht diesen Status dieses Untergrundphänomens, was wirklich dann so extrem lange verschwindet, jetzt noch weiterträgt, sondern man sich dann auch in den nächsten Jahren einfach weiterhin an vielleicht neuer Mucke von ihm erfreuen kann. Wäre großartig.
Ja. Ja, aber wirklich ein zeitloses Album da abgeliefert. Ja. Wie er mit seiner ganz eigenen Sprache, seiner ganz eigenen Art das so alles behandelt. Ja, hat mich doch schon auch sehr, sehr begleitet, muss ich sagen.
Ja, voll.
Was zu einer ähnlichen Zeit rauskam, auch Anfang April diesen Jahres, und was ich schon wahrgenommen habe, aber dann so ein bisschen wie vergessen habe, ist das Album von 3plus, Weine jetzt, lache später. Und da habe ich noch mal so ein bisschen jetzt in den vergangenen Wochen reingehört und muss schon sagen, richtig knackiges Ding, knapp über eine halbe Stunde lang und so zynisch, so scharf irgendwie auch von den Worten her teilweise und so geil aber auch gerappt, dass ich dem zu wenig Respekt auf jeden Fall gezollt habe. Deswegen wollte ich das in diesem Jahresrückblick auf jeden Fall auch nochmal festhalten, dass 3plus für mich auch immer noch aktuell ein wahnsinnig guter Rapper ist, der auf eine krasse Art und Weise Themen beschreiben kann. Wir haben damals den Song, wo er sich so intensiv mit Depressionen auseinandergesetzt hat, Dinge heißt er, glaube ich, ja genau, den haben wir ein bisschen intensiver besprochen, auch mit dem Video. Ja, aber auch der Rest des Albums kann wirklich einiges. Also falls euch das in Vergessenheit geraten sein sollte, hört da auf jeden Fall nochmal rein.
Okay, das werde ich wohl vielleicht machen müssen, weil ich habe daran überhaupt gar keine Erinnerung. Ich sag's, wie es ist.
Deswegen reden wir ja heute.
Aber ja, danke. Ja, werde ich vielleicht nochmal machen. Ist es zynischer als das Audio 88 Album?
Anders.
Auf jeden Fall ehrlicher und noch reflektierter als Audio 88, der ja dann schon eher der ist, der austeilt, würde ich sagen. Das ist bei 3 Plus weniger ein Element, oder?
Ja, ich würde auch sagen, das ist vielleicht öfter noch in unangenehme Bereiche reingehend, die ihn selbst noch mehr betreffen. Ja, vielleicht deswegen irgendwo persönlicher. Ich weiß nicht genau, inwieweit das dann auch ehrlicher ist, aber ja, Kalli hat das letztens so schön geschrieben, bei Audio 88 hat es jetzt manchmal diese Vibes von ich hasse nicht alle Wesen, Tiere sind okay oder sowas in der Art und Weise.
Ja, aber tut mir leid, das ist ja halt auch völliger Quatsch so. Wo mag der denn Tiere?
Mann, Leo, das ist doch nicht oh Gott, Leo, das ist doch nicht wortwörtlich gemeint, come on.
Ja, so dieses Menschenhass-Ding, ich kann mich da oft genug ja auch mit
rein also fühlen. Ich sag das, wie es ist, ich stehe auch dazu, ich habe das Album jetzt, das Schwerer Fall auf Album gehört und mir hat es sehr gut gefallen. Und ich werde es auch noch mal hören und mir wird es auch noch weiter gefallen. Egal, ob die Fraktion Rumpeljazz irgendwie sagt, oh, das ist ein StudiVZ-Album, weißt du was? Geht doch euren komplett weltfremden Müllmucke hören, Alter. Und wählt die Grünen, Alter.
Hui.
Das hat aber wirklich schwere Geschütze ausgefahren. Das ist, ja.
Zu Recht.
Ich fand es ja auch nicht schlimm, das Schwerer Verlauf-Album. Dann kommen wir jetzt einfach zu einem aktuellen Album, was wir sonst wahrscheinlich in einer normalen Folge besprochen hätten, ne? Aber ich fand es halt einfach stellenweise. Also erstens, das große Ding war ja, das habe ich zumindest so in meinem Umkreis, in meinem Bekannten- und Freundeskreis von Leuten, die Hip-Hop hören, die haben sich schon, und da zähle ich auch dazu, ne, haben sich schon Leute gefreut, dass es jetzt nicht ein Audio 88 und Yesin-Album ist, sondern ein Audio 88-Album. Aber dann ist Yesin halt dreimal drauf. Und stellenweise nicht nur bei den Yesin-Parts, aber es wirkt halt einfach super verkrampft. So, mach von dich Yesin mal locker, mein
oder,
Freund.
Oder
Audio. Nö, auch Audio 88.
Ja, den Eindruck hatte ich zum Beispiel nicht. So, mich haben die Yesin-Features nicht gestört. Sie haben es auch nicht entleitet, das muss man schon auch sagen. Aber insgesamt fand ich einfach so, die Sachen, die ausgeteilt wurden, hat mich abgeholt. Es war teilweise sehr stumpf, aber das hat mich aber in dem Moment auch einfach sehr gefühlt. Ich finde es auch einfach in so einem Audio 88-Kosmos, der vielleicht, sagen wir mal, nicht immer besonderen Wert drauf gelegt hat auf Hörgenuss und Rhythmik und wie die Beats gemacht sind, fand ich das ausgezeichnet. Also ist ein Album, wo ich auch überlegt hätte, es ist halt auch schwierig immer zu sagen, weißt du, wenn man so einen Jahresrückblick macht und dann halt irgendwie so Alben nimmt, die irgendwie 1-2 Wochen alt sind, schwer zu sagen, ob das halt wirklich in der Art und Weise zieht, so, aber ich hätte schon drüber nachgedacht, das zu tun, so.
Aber ich würde, also, verstehe voll, und ich würde auch recht geben, was auch gerade so das Instrumentale angeht und so weiter, aber ich würde genauso einwerfen, so die, also wenn wir jetzt für Solowerk sprechen, nicht für die Doppelalben von Audio und Yesin, die besten Audio 88 EPs vor allem, die früher rausgekommen sind, das sind halt die, wo die Beats fast unhörbar scheiße sind. Das sind die besten Audio 88 Werke. Die kratzen genau an der Grenze, dass du denkst so, das ist aber schon richtig nervig, was sie da im Hintergrund gezaubert haben, wo er jetzt seine nicht reimenden Zeilen drüber spricht und das hat er halt nicht so krass.
Ja, das
so
wundert mich recreated. Jetzt ehrlicherweise nicht, dass das Team Rumpeljazz genau das wiederum geil findet. Ja, leider on point die Kritik, ne? Kannst du auch nichts mehr sagen. Selbst der eloquenteste Juice-Redakteur kommt hier ins Schwimmen.
Der eloquenteste Juice-Redakteur kommt ins Schwimmen, der die ganze Zeit unterbrochen wird. Aber die ganze Zeit dieses Buzzword Rumpeljazz reinzuwerfen, ist halt auch kein Argument, mein Freund.
Es liegen hier halt wieder ganz eindeutig unverhältnismäßige Verallgemeinerungen vor, die ich zu differenzieren wissen möchte. Halt dein Maul. Nee, pass auf. Also zum Beispiel hat mir an dem Album auch total gut gefallen, dass die Argonautics mit drauf waren, die sonst in diesem Jahr überhaupt keine Mucke rausgebracht haben. Und die Parts fand ich schon wieder geil. Da habe ich richtig Bock drauf bekommen.
Ja, toll. Ich fand das Album geil, weil ein Feature-Part war okay. Das ist halt selbst ein Audio 88 leider auf dem Album so.
Dicker. Siehst du, wahrscheinlich würde er genau sowas wollen, dass man so sein Album bespricht.
Komm, Alter. Lass was anderes besprechen.
Was hat dir sonst noch gut gefallen, Leo?
Es ist Schwierig. Ja, ja, natürlich fragst du mich jetzt so, aber
ich würde vielleicht. Ich weiß, noch mal, was dir gut gefallen hat.
Ja, du, komm, wir machen einfach, Torben erzählt uns, was Leo gut gefallen hat. Das würde mich auch interessieren, ja, und wahrscheinlich, ja, stimmt es einfach. Okay. Ja.
Pass auf, also ein Album, was so richtig gewachsen ist auch an dir und was du nach und nach immer weiter gehört hast und immer mehr draus gezogen hast und spätestens dann auch mit dem gemeinsamen Interview und mit der gemeinsamen Folge nochmal so richtig erfasst hast für dich, war das Album Karussell vom wundervollen Bachtaschen-Bilbo. Und da muss ich zum Beispiel sagen, Folge 64 war meine Lieblingsfolge, glaube ich. Die Folge, die du vorhin schon genannt hast, David, auch sehr gut, aber wie ihr da nochmal dieses Album Karussell auseinandergenommen habt, fand ich ganz, ganz großartig. Und das Album selbst halt einfach auch sehr stark. Leo, liege ich da richtig?
Die Antwort lautet ja. Es ist tatsächlich, vorhin hat David, du hast es angesprochen, gesagt, ey, die Folge mit Julian Brümmers war fantastisch. War sie auch. Aber ich glaube, wir hatten dieses Jahr insgesamt nur 3 Gastfolgen und ich fand alle fantastisch. Es war neben Bilbo war auch noch wunderbar Peer Pressure zu Gast. Und ich finde, wir sollten jetzt, wo man in so einen Jahresrückblick-Modus kommt, habe ich gefühlt, wir sollten vielleicht doch auch öfter Folgen machen, wo wir Gäste einladen, weil so in meiner Perspektive sind das dann teilweise auch die schönsten Folgen. Vielleicht aber auch einfach nur, weil es so ein hohes Distinktionsvermögen einfach hat.
Exakt, weil man sich genau daran erinnert. Machen, ja. Aber ey, vielleicht ist das schon ein kleiner Hinweis, was nächstes Jahr passiert beim Rap-Stammtisch. Vielleicht, ja.
Weißt du da mehr als ich?
Ja, ich sag mal so, ich bin schon überrascht, dass wir wirklich nur 3 Gastfolgen haben.
Ja gut, wobei wir hatten, streng genommen hatten wir eigentlich 5, weil wir hatten noch die beiden Slash-Folgen mit Mello und Helm so.
Klar, aber die sind echt anders gewesen.
Die sind echt anders gewesen. Das ist keine klassische Folge, ganz anders, so, nee. Jetzt, ich sag gleich noch was zu dem Album, aber ich muss sagen, mir hat tatsächlich auch noch, und da möchte ich noch mal kurz den Einschub machen und den Shoutout an dich, David, die Folge, die wir nach der Sommerpause gemacht haben, wo wir quasi noch mal, wo ich dich quasi interviewt habe mit in deiner Funktion als Juice-Redakteur, das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen und ich glaube, du hast auch vielen Leuten noch mal eine interessante Perspektive zu dem Thema Juice und warum es jetzt aufgehört hat und das damit auch, das kann man auch, glaube ich, unkritisch sagen, eine Ära endet und auch vielleicht so im musikjournalistischen Sinne halt auch wirklich damit das Thema hochwertiger Musikjournalismus im geschriftlichen Sinne und vielleicht auch Interviewsinne auch damit auch einfach zu Ende ist. Mhm. So, ich weiß nicht, ob du seitdem, was war so Spätsommer, so haben wir drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob du noch mal schlauer geworden bist oder da selber noch mal anders drauf schaust seitdem, du kannst auch einfach Nein sagen und dann ist es auch okay.
Nee, also klar, ich habe die Folge natürlich auch immer noch krass im Kopf und ich fand's auf jeden Fall voll gut, dass ich irgendwie, ja klar, ist halt unser fucking eigener Podcast, war jetzt nicht schwer für mich, mir den Raum zu nehmen, aber ich fand es natürlich sehr schön, dass ihr mir einfach den Raum wirklich gegeben habt und einfach Fragen gestellt habt und mich ins Erzählen gebracht habt, irgendwie voll, weil es auf jeden Fall eine ausführlichere Form war als in jedem anderen Kontext der Öffentlichkeit, wo ich irgendwie drüber gesprochen oder Worte dazu geschrieben habe oder so. Ne? Das ist das Ausführlichste mit Sicherheit, was ich dazu gesagt habe, außerhalb von privaten Kreisen. Trotz dieser Folge, wo ich glaube ich schon viel gesagt habe, was natürlich auch, war auch noch relativ frisch da alles, ne? Es war noch nicht wirklich lange her und so weiter. Ich glaube, es ist immer noch total viel, was mir seitdem noch eingefallen ist, was ich da danach noch drüber nachgedacht habe oder was mir nochmal irgendwie klar geworden ist und alles. Aber ja, ich glaube, da bin ich auch tatsächlich immer noch nicht, das ist ganz, ganz strange natürlich sowas zu sagen, aber bin ich, glaube ich, immer auch noch nicht am Endpunkt, weil lustigerweise, obwohl dieses Thema natürlich, so Rip Juice ist natürlich beendet, aber trotzdem gibt es, glaube ich, immer noch Sachen, die irgendwie passieren und die dann nochmal das irgendwie aufreißen oder die das nochmal ansprechen und so weiter. Ich weiß nicht, du hast es vielleicht gesehen, Leo, aber Torben wahrscheinlich nicht. Ich habe das neulich in der Insta-Story gepostet, aber in der aktuellen Ausgabe vom Ausruf Fanzine, was über deutschen Memphis-Rap berichtet. Ich halte das hier, Torben, das ist dieses Fanzine. rausgebracht von dir am Tanzen. Großes Shoutout auf jeden Fall. Erstens ein guter Hip-Hop-Schreiber, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall noch ein viel, viel krasserer und besserer Grafiker, weil ich das wirklich unfassbar finde, was er an Layout-Sachen macht und kann. Ein ganz tolles und liebevolles Projekt einfach. Und da hat er halt Casper interviewt und da ging es dann ab einem gewissen Punkt auch um Rap-Medien. Wurde auch wieder übers NDR Juice gesprochen und dann ging es darum, dass ich halt damals einen Beitrag geschrieben hatte bei der Juice zum Ausruf Fanzine und so weiter. Und keine Ahnung, bei allen solchen Sachen habe ich dann schon nochmal drüber nachgedacht, irgendwie über die Art der Arbeit, die ich gemacht habe und wie ich das jetzt so im Nachhinein einschätze und so weiter. Und bei mir ist wirklich, also auch mit diesem Podcast-Gespräch, was wir dazu geführt haben und so weiter, ich weiß auch nicht, ob das bei meinem Insta geposteten Statement so rübergekommen ist und so weiter, aber einen sehr großen Teil der Zeit oder eigentlich den größten Teil der Zeit, wo ich das solo-mäßig gemacht habe, war ich nicht wirklich zufrieden mit der Art von Arbeit, die ich gemacht habe. Und natürlich habe ich das, keine Ahnung, ich habe mal einen Link auf Twitter gepostet beim Interview und das natürlich in Story gepackt und so, aber auch niemals jetzt die fetten Posts gemacht oder so an die so große Glocke gehangen, wie ich es hätte machen können auf meinen persönlichen Profilen, dass ich diesen Job mache und so weiter, weil es nie an den Standard rangereicht hat, den ich mir im Idealfall vorgestellt habe, weil es natürlich in der Geschichte der Juice noch viel mehr, aber selbst in der Zeit, wo ich noch mit Luis und Fionn in der richtigen Redaktion, die nicht eine Solo-Redaktion war, zusammengearbeitet habe, auch da natürlich nochmal eine andere Art von Standards geherrscht haben, wo ich nie das Gefühl hatte, dass ich das alleine irgendwie stemmen könnte, was zu machen, worauf ich wirklich stolz sein kann oder wo ich sage, das zeige ich jetzt gerne raus, weil ich immer im Hinterkopf hatte, es ist nicht so gut, wie es sein könnte. Und lustigerweise ist es aber teilweise, nicht nur, aber teilweise auch so nachdem die Juice zu Ende gegangen ist und dann so viele Leute auch von verschiedenen Seiten, mit denen ich davor nicht unbedingt viel zu tun hatte, aber die danach natürlich sich nochmal dazu geäußert haben, weil sie irgendwie im Hip-Hop-Bereich oder im musikjournalistischen Bereich verortet sind, da nochmal Worte dazu gefunden haben oder das nochmal irgendwie gewürdigt haben oder mir nochmal geschrieben haben oder so. Nach dem Ende der Juice irgendwie sowas wie das Gefühl entwickelt habe, dass vieles von dem, was ich gemacht habe, doch eigentlich ganz gut war und dass ich stolz natürlich immer ein ganz komisches, aufgeladenes Wort, aber nee, dass ich damit gar nicht so unzufrieden sein muss oder so damit hadern muss, wie ich es zum Großteil der Zeit gemacht habe, wo ich den Content tatsächlich veröffentlicht habe. Also vieles, auch gerade jetzt, ne, zum Beispiel, dass ich halt diesen fucking Beitrag zum Ausruf Fanzine gebracht habe und mit Liam halt in der Corona-Zeit dann per Zoom-Interview gemacht habe und dann einen Feature-Beitrag draus geschrieben habe. Super geil. Kein anderes Medium hat dieses Fansein überhaupt seitdem aufgegriffen. Das ist doch ein super nischiges deutsches Hip-Hop-Kultur-Ding. Super chillig, dass ich das gemacht habe. Genau das sollte guter Hip-Hop-Musikjournalismus sein. Und zu der Zeit hat es mir trotzdem nicht gereicht für meine eigenen Ansprüche, dass ich halt dann wahrscheinlich, keine Ahnung, dieses Thema machen konnte und dann irgendein anderes Thema runtergefallen ist, aber keine Ahnung, ich habe, also im Nachhinein bin ich, glaube ich, zufriedener damit, was ich irgendwie im Rahmen meiner Möglichkeiten noch geschafft habe, als es zu der Zeit war, als ich es tatsächlich alles online gestellt habe und irgendwie dafür gehustelt habe.
Ja. Ich glaube, das ist total coole Worte, die du da dafür findest, so, weil ich glaube nämlich dieser eigene Anspruch, also jetzt auch im Generellen und nicht nur in deiner Arbeit, der eigene Anspruch an Arbeit, der manchmal sich selbst gegenüber so hoch ist, dass man selber immer ständig unzufrieden ist und du kannst halt, würde ich da vielleicht in dem Moment auch einfach sagen, da hast du vielleicht auch einfach das Glück, dass du das in der Öffentlichkeit gemacht hast und das dann nachher nochmal so von Leuten, die halt wirklich auch Ahnung haben und das sind halt eben gerade nicht deine Chefs, oder halt der Verlag, ne?
Ja.
Dir da nochmal quasi das Closure irgendwie auch geben und sagen, ey, das war total cool und Leute dir sagen, ey, du hast hier irgendwie auch Sachen einen Raum gegeben, einfach nur, dass du das gemacht hast, das Ausruf-Fanzine oder halt, ich weiß nicht, mit wie vielen extrem coolen KünstlerInnen du gesprochen hast, die halt fernab von irgendwelchen anderen Hip-Hop-Medien oder Medien-Arithmetiken laufen. Das ist schon echt geil, so. Und ne, ich habe jetzt gerade so ein bisschen so das ins Allgemeine, ins Spezifische zu dir vermischt, aber ich glaube einfach so dieser Gedanke, dass man oft sein selbst sein höchster Kritiker ist, dass man von denen auch mal ein bisschen loslassen muss, weil du hast es gemerkt und ich glaube, viele anderen merken es in verschiedenen Stellen auch, aber halt nicht immer, dass es halt eben doch cool ist, wenn man, was man so macht.
Ja, und ja, richtig schön zu hören, dass sich das in diesem besonderen Jahr mit diesem besonderen Abschnitt, der irgendwie zu Ende geht, für dich auch nochmal so rundet, dass das dann irgendwie in Relation gerät, weil genauso wie du es beschreibst, in so einer Solo-Situation, die halt einfach maximal anstrengend ist, gerade wenn man eigene hohe Ansprüche hat, da verliert man manchmal total den Blick dafür, wie du deine eigene Arbeit noch sehen kannst. Und dass das dann jemand von außen oder am besten in einem Team relativiert, ist oftmals so wertvoll, um ja nicht an den eigenen Ansprüchen so kaputt zu gehen. Und deswegen großartig. Und das kann ich nur auch nochmal betonen. Das hast du in so vielen Situationen so cool immer wieder hinbekommen, hast mit so spannenden Leuten gesprochen. Das ist so wertvoll. Und deswegen ist es da auch richtig schön, wenn wir so ein bisschen den Spirit hier auch weiterleben lassen können, indem wir uns zum Beispiel wieder auch mehr Leute einladen oder ja, da auch nochmal andere Perspektiven so ein bisschen mit reinholen.
Klar, voll. So. Danke für die Worte. Und was, glaube ich, auch noch dazu zählt, das ist aber so ein generelles Ding, was dann aber, glaube ich, auch irgendwie total dazu passt, weil so das betrifft ja nicht nur meine eigene Arbeit, absolut nicht, aber das Juice-Ding war natürlich für uns auf jeden Fall seit immer und für manche Leute natürlich nicht immer, aber sehr lange, ne, es war immer da. Ja. Und es ist natürlich sehr selbstverständlich gewesen und diese Solo-Zeit natürlich mit Abstand nicht die beste Phase der Juice gewesen und alles und so weiter. Aber dann ab dem Punkt, wo das nicht mehr da war und wo dann auch noch immer noch auch in Gefahr ist und war, dass dieses ganze Archiv der Website und sowas gar nicht mehr so komplett frei aufrufbar ist und dass es da nicht mal mehr diesen einen Dude, abgesehen von der ganzen Reaktion, aber nicht mal diesen einen Dude gibt, der sich im Namen der Juice im Hip-Hop kümmert, so, wenn das weg ist, dann merkst du halt wirklich erstmal, was dir fehlt. Auch wenn das natürlich, weißt du, davor natürlich in den letzten Jahren, da haben wir auch schon ganz oft drüber geredet, über die in Anführungsstrichen Relevanz und Nicht-Relevanz von Hip-Hop-Medien und so weiter. Und natürlich hatte die Juice keine echte Relevanz in den Jahren, wo ich das gemacht habe, in dem Sinne, dass es irgendwie wirklich wichtig für die Szene wäre, was ich da geschrieben habe. Aber was mir dann auch irgendwie jetzt klar geworden ist, es ist definitiv ein Nice-to-Have. Es ist besser, wenn man es hatte, als wenn man es nicht hatte. Du brauchst es nicht wirklich, damit das Ding funktioniert. Aber wenn es erstmal weg ist, ist halt doch irgendwie, da fehlt was, was du eigentlich ganz gerne hättest. Und es geht, glaube ich, nicht nur mir so. Und ja, das ist mir irgendwie auch erst in den Monaten, seitdem das ganze Kapitel dann abgehakt war, so richtig klar geworden. Und diesen Blick hätte ich niemals ever gehabt in der Zeit, wo ich das gearbeitet habe.
Nur eine Sache dazu, weil du dich ja gerade in dem Satz, wie du es gesagt hast, so schreckst dich ja selber ein oder die Zeit der Juice einfach, indem du sagst, das war mit Abstand nicht die beste Zeit, die Juice dir hatte, so würde ich dir einfach empfehlen, das einfach nicht zu sagen oder nicht für dich selbst so wahrzunehmen, weil ich glaube halt schon, was du in der Zeit gemacht hast, nämlich das, gerade dass du halt eben wirklich auch auf sehr besondere Sachen geschaut hast oder auf auch nischige Sachen geschaut hast, die es aber auch wirklich wert sind, beleuchtet zu werden. Ich bin mir nicht sicher, ob es das in der Juice davor auch so gab.
Doch.
Oder lass es vielleicht mal lieber so haben. Sag, wenn du sagst, es war vielleicht nicht die allerbeste Zeit, aber es war bestimmt auch nicht die schlechteste.
Ja, maybe. Da lässt sich drüber debattieren. Das ist für mich schon wieder eine zeithistorische Frage, jetzt über die Ära von Printmagazinen und sowas zu reden. Ich glaube, das führt zu weit.
Noch mal drüber, ja.
Gehen wir wieder gleich zum Ich sehe den Punkt, den du machen willst. Ich verstehe, was du meinst, und das stimmt natürlich auch.
Halten wir vielleicht einfach fest, manches ist schwierig zu vergleichen und grundsätzlich sind Vergleiche oft ein sehr gutes Mittel, um sein eigenes Glück kaputt zu machen. Also von daher.
Ja? Aber es ist
halt einfach so. Deswegen lasst uns gut Musik miteinander vergleichen, jetzt, was uns gut und was uns schlecht gefallen hat.
Jetzt zu der Klammer, die ich vor 20 Minuten aufgemacht habe.
Über Thema Bilbo-Album.
Genau, über das Album zu reden und über den Musiker wie Bilbo, der mich dieses Jahr wirklich total mitgenommen hat, überrascht hat und mir wahnsinnig viel Freude gemacht hat in dem Hip-Hop, den er und der Musik, in der er gemacht hat. Und mich auch wahnsinnig gefreut hat, dass er halt bei uns im Podcast auch eben da war und auch so, ja, ich sag mal so frei einfach auch Auskunft gegeben hat und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen über seine, ja, auch schwierigen Zeiten, die er durchlebt hat und in seiner Musik auch verarbeitet hat. Das Album hat mir unabhängig davon auch einfach wahnsinnig gut gefallen, weil ich finde, ich habe es damals gesagt und ich sage es auch jetzt gerne wieder, ich finde, es ist einfach eine Art von, wie er Hip-Hop macht, die irgendwie für mich extrem modern klingt, aber gleichzeitig auch irgendwie sich auf die, ja, im Endeffekt Urform, was Hip-Hop für mich ausmacht, von der musikalischen Auswahl, was die Beats betrifft, ja, das irgendwie mitnimmt. So, und deswegen war es für mich einfach so ein Album, das ich wahrscheinlich gehört habe wie kein zweites und es deswegen auch für mich eigentlich, oder was heißt nicht eigentlich, es war eigentlich, es ist mein absolutes Lieblingsalbum so dieses Jahr gewesen, so ja, und ich glaube, das muss einfach für sich sprechen.
Ja, nee, voll. Und auch so, und große Sicht bei mir, also ich finde es ein krasses Album, es gibt andere Alben, die ich für mich persönlich einfach nur vom Album gesehen, vom musikalischen her so, noch krasser fand. Ja, gibt's, aber ich glaube, ich habe zum Beispiel kein Album öfter beim Autofahren gehört. Und ich bin dieses Jahr, ich fahre jetzt nicht nur so in der Stadt Auto für 10 Minuten von A nach B oder sowas. Ich fahre dann, wenn dann, von Stadt zu einer anderen Stadt. Ich habe das Album unfassbar oft halt einfach so allein schon dabei gehört. Und es hat mich auch wirklich seit dem Sommer, seit es rausgekommen ist, krass oft begleitet einfach. Und ich finde es auch, da knüpfen wir übrigens an den Punkt an, den du auch gerade angesprochen hast, Leo, ne, dass wir mit dem Rap-Stammtisch natürlich auch so einen Teil irgendwie von dem, was ich an Arbeit bei der Juice probiert habe, hier weiterführen können. Glaube kaum, dass es noch wirklich viele weitere Formate gibt, die Bilbo irgendeinen Platz gegeben haben, über seine Kunst zu sprechen, obwohl die so krass ist. Wir haben das gemacht und ich finde, wir haben auch ein wirklich gutes Gespräch hingekriegt, was ja absolut lohnenswert ist, wenn man dieses Album feiert, wenn man die Musik gerne hört, um irgendwie tiefer reinzusteigen und ein bisschen noch Blick hinter die Fassade zu kriegen und so weiter.
Ich glaube auch unabhängig davon.
Das war alleine das, ne? Aber das hat es einfach krass gut gemacht. Ich freue mich mega, dass wir gerade ihn zu Gast hatten und darüber gesprochen haben, weil Exceptional Deutschrap-Album, mein liebstes Deutschrap, wirklich Untergrundalbum, wenn man so will, weil muss man natürlich auch sagen, Camp ist halt natürlich vor seinem Album schon einfach die Untergrundlegende gewesen. Bilbo kennt keine Sau, kannte zumindest nicht vor dem Album.
Ja. Ja, ist so. Ist auf jeden Fall auch, also ich meine, er hat ja bei uns auch Auskunft gegeben, dass er wahnsinnig viele Musik hat, die noch nicht veröffentlicht ist, verschiedene Collabo-Albums und so. Und also ich freue mich wahnsinnig drauf, was wir in Zukunft da hören werden. Also das ist was ich, glaube ich, dauerhaft verfolgen werde und hohe Hoffnung habe, dass es mich abholen wird. Und ja.
Ich konnte besonders aus eurem Gespräch mit ihm auch nochmal mitnehmen, wie dicht da auch wieder die ganze Mucke ist, alleine wie viel Detailverliebtheit er oftmals auch hat, was man halt daran sehen konnte, dass dieses gesamte Albumcover ja auch so viel Aussage hat, teilweise nochmal einzelne Songs nochmal so krass widerspiegelt, und ich habe es jetzt gerade auch nochmal in den letzten Wochen gemerkt, wo ich so ein bisschen durchs Album so durchgeskippt bin, dass ich plötzlich ganz andere Songs wieder mehr feiere. Also zum Beispiel wusste ich die ganze Zeit schon, dass Roter Klinker irgendwie auch ein geiler Song ist und geil, hab den gerne gehört. Und jetzt höre ich den wieder und denk mir so, hä, wie geil ist das auch, wie er so die Stimme in der Hook so ein bisschen verschleppt und da so ganz, ganz anders irgendwie auch die Reime platziert und so. Also plötzlich wieder ganz viel Liebe für einen Song, der sonst so im Durchschnitt eher bei mir beim Album war. Also merke ich halt auch, dass ich da auch im Nachhinein, ne, wann kam
vielleicht,
es raus?
Vielleicht müssen wir auch einfach nochmal. Oder vielleicht muss er, also weiß nicht, wie die Abhängigkeiten besser definiert sind, aber er muss einfach nochmal in den Podcast kommen, weil ich auch einfach nochmal hören will, wie du mit ihm sprichst, weil ich und David können diesen Aspekt, den du gerade nochmal angesprochen hast, mit so Betonung verschleppt und wie das eingesetzt wird, wie die Reime.
Ja, alleine auch.
Das kannst du mit deiner Rapper-Karriere, die du dann halt auch hast, oder den Hintergrund, deutlich geiler und spannender machen. Du siehst halt auch viel mehr. Und ich finde es auch immer wieder interessant, wenn du genau diese Dinge im Podcast irgendwie sprichst. Das ist eigentlich das, was ich, wenn du über Sachen redest, am allermeisten mag.
Ja, unterschreibe ich.
Das freut mich, das ist schön. Und machen wir kleine warme Duschen füreinander, hä?
Ja. Sweet. Ja, bei Nord. Ich möchte im Zuge des Bilbo-Albums nochmals, glaube ich, auch auf roter Klinker drauf. In manchen Jahresrückblicken gibt es ja noch so Punchline des Jahres.
Oh, stimmt.
Ich glaube, ich habe sowas nie, weil ich merke eigentlich nie einzelne Punchlines, aber bei ihm ist mir die ganze Zeit so krass im Kopf geblieben. Ich brauche kein Metronom, außer wenn ich nach Bremen fahre. Und das ist ein Gag und eine Punchline, ja. Die kriegst du nur, wenn du schon mal in Norddeutschland gewohnt hast und ich ahne es dafür.
Oh, das ist tatsächlich auch nochmal ein sehr schöner Punkt und ich habe mich nicht richtig drauf vorbereitet und werde trotzdem nachher noch meine Punchline des Jahres vielleicht raushauen.
Ist mir auch gerade nur eingefallen, das war keine Preparation jetzt, die ich gemacht habe. Es gibt bestimmt auch noch andere krasse Punchlines, die ich never ever rezitieren könnte.
Insane. Tom, ich glaube, wir haben von dir bisher eigentlich nur, also du hast, glaube ich, immer den Vibe von uns irgendwie gedickt, aber eigentlich hast du bisher nur über das OG Kimo-Album gesprochen.
Das stimmt.
Und ich meine, ist OG Kimo dein Pfaff-Album oder gab es noch was das noch überthront hat?
Ja, doch, muss ich schon sagen. Und zwar kann ich es gar nicht genau auf ein Album einschränken, aber es gab dann doch einfach einen Künstler. Ich glaube, ist bei mir dann auch von so meistgehörten auf der 3. Und einfach durch die Bank durch mich faszinierend und mitnehmend, wie selten was bisher in meinem Leben. Elo, der gute Eloquent, hat einfach dieses Jahr wieder 3 Alben rausgehauen, mit im April Young Lost, im August auf Tour mit Dämonen und jetzt Anfang Dezember mit dem Rap Tape 1 und alles komplett durch die Bank, durch immer wieder geile Songs mit dabei. Gar nicht auch so, dass ich so komplett sagen könnte, das ist jetzt genau dieses Album und das kann ich dann so genau zuordnen oder dass ich wirklich alle Songs davon immer drauf habe, aber immer wieder Knaller dazwischen, die einfach wahnsinnig gut sind.
Und ich muss auch noch, man muss auch noch mal sagen, das haben wir im letzten Rap-Stammtisch auch nicht, Jahresrückblick nicht gecovert, das letzte Album davor, dieses 5-12-19-1-0-1, das kam halt am 31.12.21 raus, zählt quasi eigentlich auch noch mit rein.
Stimmt.
Also man kann im Endeffekt sagen, Elo dieses Jahr Gewinner von Deutsche Haiti Award.
Ja. 2022.
Ja.
Der Deutsche Haiti Award. Ja. Aber alle wirklich, 4 Monate muss was rausgekloppt werden.
Aber wirklich auch, also man muss es unterstreichen, ne? Nicht nur was irgendwie die Haiti-Quantität angeht, an die man sich gewohnt hat, die Qualität kommt wirklich mitgeliefert. Ist einfach so.
Und zwar mehr als Haiti.
In diesem Jahr,
ja. Also wirklich, also ich kann mich bei dir noch anschließen. Also es ist, ne, wir haben irgendwie viele Podcasts hier gehabt, wo wir Elo auf der Playlist hatten und manchmal haben wir es dann auch einfach auch geskippt, weil im Endeffekt ist es wir oft auch nicht darüber hinausgekommen, das zu sagen, was wir halt auch schon oft gesagt hatten, aber es ist halt trotzdem wahr, dass es einfach eine wahnsinnig hohe Qualität hat und es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und es wahnsinnig deep auch war, die Musik zu hören. Also einfach dieses Jahr ein absolut prägender Künstler für uns und wahrscheinlich auch in seiner eigenen Wahrnehmung.
Ich habe den halt in so vielen verschiedenen Facetten gefühlt. Auf der einen Seite manchmal dieses Verzweifelte, wo ich halt wirklich auch aufpassen musste, dass ich es nicht zu viel hören durfte, weil es einfach so eine pessimistische Perspektive eingenommen hat, dass es mich mit runtergezogen hat.
Das ist auch so, kurz anhaken, es ist auch so krass, dass es einfach Musik gibt, die das einfach kann. Ich muss immer wieder so Metamomente irgendwie so haben, wo ich denke so, es ist krass, dass Musik dich so krass berühren kann, dass das passieren kann und dass du in der Situation denkst, oh, das darf ich nicht so oft hören, weil sonst ist es krass.
Ja.
Für dich ist es heftig.
Ich liebe das halt auch, mich so intensiv mit Musik zu verbinden oder auch mit, ich würde es ja dann eher auch Kunst nennen, weil es ja ganz viel bei mir persönlich zum Beispiel auch auf die Texte ankommt. Das, was er sagt, wie er es sagt, teilweise kryptisch irgendwie verpackt, aber es schon deutlich wird, was er da für eine Verzweiflung, für einen Schmerz irgendwie mit reinpackt. Und das dann halt so nachvollziehen zu können, dann einfach holt er sich teilweise Produzent einen Produzenten ran, die so geile Beats für ihn basteln, dass er da auch sehr aggressiv mit sehr viel Wut auch reingehen kann. Immer wieder so, was wir ja auch schon besprochen haben, wo er das Ganze dann in eine Richtung schiebt, die irgendwie mehr Energie wieder hat und wieder so ein bisschen mehr produktiver ist. Und jetzt gerade auf dem aktuellen Album habe ich halt so viele Dinge rausgehört, die ich als viel, viel persönlicher, nochmal viel ehrlicher, direkt aus seinem Leben erzählt, so rausgehört habe. Und das hat mir dann auch wahnsinnig gut gefallen, weil es auch nochmal deutlich zeigt, aus was für einer Situation er rauskommt, was er teilweise durchgemacht hat und was nochmal erklärt, warum er sich dann oft auch in eine Sucht oder in eine Betäubung oder sowas reinstürzt und was für Dämonen er da halt auf Tour die ganze Zeit mit sich hat.
Ja. Da kann man einfach nichts mehr dazu sagen.
Ich wollte gerade sagen, du bist der eloquent Experte in diesem Podcast. Ganz ehrlich, du hast es vorhin schon angerissen, Leo. Wir haben es ja auch manchmal sogar, obwohl es auf der Playlist war, gar nicht mehr mit reingenommen. Aber also fast haben wir mehr Folgen gehabt, wo wir über mindestens einen eloquent gesprochen haben, als dass wir nicht über eloquent überhaupt gesprochen haben. Es ist nun mal so, ne?
Ja. Und das auch komplett zu Recht so.
Also natürlich, wir machen das ja auch nicht aus einem krassen Ultra-Fandom, weil wir ihn so komplett abfeiern. So, wenn er das nicht liefern würde, würden wir auch nicht drüber sprechen.
Ja, ist so. So ist es. Ja. Und ich würde ihm halt auch zutrauen, und das will ich gerne zu diesem neuen Album, zu dem Rap-Tape 1 nochmal anbringen, dass er sich sogar mit dem Cover und dem ganzen Konzept des Albums extrem viel gedacht hat. Und ich habe so eine Vermutung und will das gerne mit euch besprechen und auch gerne mit den ganzen Zuhörenden. Wenn ihr da mehr Ideen noch habt, sagt mir gerne Bescheid. Auf dem Cover sind ganz viele stilisierte Köpfe von Leuten aus der Rap-Szene zu sehen, darunter Haftbefehl, Camp, Morlock Dilemma, Taktlos, Haiti, Frankie und Kimo, Madness und Döll, Azad, Savage, Shindy, Audio 88, also extrem viele verschiedene Leute. Und ich finde es erstmal spannend, wenn er das quasi so sieht, als das waren meine Einflüsse, die habe ich irgendwie so ein bisschen aufgenommen. Aber auf der anderen Seite hatte ich so ein bisschen auch das Gefühl, dass er teilweise Stile imitiert und sich von Stilen inspirieren lässt für manche Songs. Zum Beispiel der Song Mystest. Der hat einen zweiten Part, der sich einfach für mich extrem nach Taktlos anhört und so ein bisschen was wie eine kleine Hommage an den sein könnte. Und ich würde ihm tatsächlich zutrauen, er hat einfach irgendwie in fast jedem Song versucht, den Stil eines seiner Vorbilder oder seiner Einflüsse zu übernehmen. Und das wäre halt schon extrem krass.
Ja, das ist eine fantastische Beobachtung und eine geile Fragestellung, aber ich kann dir die Antwort auch nicht geben.
Wir haben das Thema im Vorgespräch schon ganz kurz gehabt und hast du ja auch da schon gemerkt, ne? Ich konnte die Antwort auch nicht geben bei diesem Mist-Test-Song. Ja, ich sehe es total. Also es ist eine absolut schlüssige Interpretation. Ich kann es halt nicht in dem Sinne mehr dazu sagen, weil ich habe es einmal durchgehört, aber ich habe es halt nicht mehr durchgehört, als dieses einmal durch und überhaupt den ersten Eindruck zu kriegen. Ne? Da steigst du noch nicht so tief rein. Aber es würde mich auch wahnsinnig interessieren. Und ich möchte den ersten Punkt nochmal aufgreifen. Wenn es jemanden gibt in der Rap-Stammtisch-Community, der oder die oder sonst was wirklich alle Leute, die auf diesem Albumcover drauf sind, einwandfrei identifizieren kann. Wir haben uns vorhin schon ein bisschen versucht. Ich habe das Cover auch gerade eben nochmal angeguckt. Ja, wir kennen einen Haufen von den Leuten, aber wir können nicht alle zuordnen von den Karikaturen her. Wenn es jemanden gibt, der oder die das kann, meldet euch gerne. Wir machen irgendeinen Special Prize oder irgendwas, aber wir würden uns wahnsinnig über eine Auflösung freuen.
Es gibt, und das kündige ich jetzt einfach so freimütig an, es gibt ein Rap-Stammtisch-Fan-Bundle, bestehen wahrscheinlich aus zwei Items.
Ja, aber das ist gut. Nein, wir überlegen uns da was.
Nee, ich weiß schon genau. Also ein Teil ist auf jeden Fall nochmal eine
Handvoll. Freestyle mit dabei.
Was denn? Ja, okay, Tom, mach nochmal.
Komm, und da packen wir nochmal einen heißen 16er drauf. Kein Problem. Tom, für
den, der das begründet darstellen kann, welcher Song zu welchem Künstler von Elo passt, aber mark my words, würde ich machen, wenn das jemand liefern kann.
Also alleine schon alle Köpfe zu benennen. Ja. Das sind insgesamt alleine dann
Cover Artwork, ja.
Ja. Das sind dann insgesamt schon 5x6 Leute. Das ist auch schon preiswert.
Ja, okay. Dann machen wir das wohl. Gut.
Meldet euch, slidet uns in die Insta-DMs oder stalkt uns auf anderen Wegen.
Ja.
Sprecht uns in der U-Bahn an.
Wild. David, wie sieht's bei dir aus?
Ja, du hast. Ich würde an dieser Stelle des Podcasts gerne noch ein Hot Take und ein Megalob raushauen. Aber in umgekehrter Reihenfolge. Das Megalob geht raus an
Megalo.
Du hast es wirklich beim ersten Mal und zweimal auch wirklich so betont. Ich sehe schon, was Torben sagt.
Das ist unabsichtlich passiert. Ich möchte es nicht an Megalo geben.
Hätte mich auch überrascht.
Aber trotzdem Shoutout Megalo generell. Klar. Weil er ja. Universal gefickt hat auf dem letzten Album. Meine These.
Yes.
Nee, ich möchte das Shoutout oder das Megalob an Grimm 104, mein zweitbestes Deutschrap-Album, was ich persönlich gefühlt habe, geben für Imperium. Das beste Grimm-Album und also meiner Meinung nach, und ich finde halt so, also ZM haben wir, glaube ich, bestimmt schon öfters mal drüber geredet, und die sind total ahnbar und alles. Und Testo hat auch dieses Jahr ein tolles Buch geschrieben, hätte man eigentlich auch locker drüber reden können. Machen wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen, vielleicht noch nicht.
Es gibt Lesetour.
Ja, exakt. Aber weißt du, so diese Grimm 104 EP, wirklich schon iconic gewesen, ein mega, mega Aufschlag in die Szene, wenn man das so will. Das Grauen habe ich auch total geahnt, und trotzdem hat es irgendwie geschafft, mit Imperium ein noch besseres Album zu machen, obwohl, also ich finde, gerade diese Grimm 104 EP kannst du nicht wegdenken aus dem letzten Jahrzehnt. Deutschrap ist ein prägendes Werk für mich gewesen, und dieses Imperium-Album ist trotzdem nochmal krasser, weil es textlich nochmal auf ein anderes Level gehoben ist. Und ja, ich finde es unfassbar, welche Themen er da miteinander verbindet, wie er irgendwie eine persönliche Perspektive mit seiner historischen Perspektive auf Zeitgeschichte, auf deutsche Geschichte im Speziellen verbindet, aber auch wirklich immer, keine Ahnung, gefühlt in jedem vierten Song auf diesem Album schafft er den Bogen zu seiner eigenen Therapie und zu seinen eigenen Existenzäxten und verbindet es aber mit den gesellschaftlichen Problemen, die irgendwie Einfluss auf alle haben, die ganz weit weg sind vom Individuum. Ja. Wir hatten diese eine Folge, wo ich mein Review von dem Album vorgelesen habe. Ich glaube, mehr als das war das Existenzielle, was ich zu diesem Album formulieren konnte an Worten. Daher kann ich das jetzt nicht reproduzieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Folge nochmal anhören oder den Text auf juice.de nachlesen, wenn ihr denn die Domain erreichen könnt. Das ist fraglich. Es ist so, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Aber ja, ganz, ganz fantastisches Album. Hat für mich auch, finde ich, nochmal gezeigt, gerade nach diesem Exit-Song, den Zugezogen Maskulin auf ihrem letzten gemeinsamen Album 10 Jahre Abfuck veröffentlicht haben, dass Grimm meiner Meinung nach ein Rapper ist, der, glaube ich, ganz gut altern wird und auch im alternden Zustand, also im Älterwerden, noch sehr gute Sachen releasen kann. In dem Bewusstsein, dass er älter wird, ohne, keine Ahnung, in eine der vielen Fallen zu fallen, die Rapper, die älter werden, nun mal fallen. Sei das ein überambitioniertes Anbiedern an die Jugend, sei das ein total verkopft werden und irgendwelche, in Anführungsstrichen, Oldschool-Werte verteidigen und total dieses Edgelord, was wir vorhin hatten, weißt du, dieses so, ich mache jetzt gar nichts mehr mit, was die Jugend macht, weil die Jugend ist scheiße und das ist nicht meine Generation. Ja. Auch das hast du. Oder dieses einfach komplett irrelevant werden, weil andere Artists sich ablösen. Nichts davon trifft meiner Meinung nach auf Grimm 104 zu. Ja, Imperium ist das Album. Krasses Album.
Spannender Take, dass der gut altern wird. Ich glaube, das kann so ein bisschen daher kommen, dass er einfach auch irgendwie gereifter auf diesem Album gewirkt hat. So die Art und Weise, wie er diese größeren Themen mit den persönlicheren Sachen verbunden hat, die wirkten einfach, sehr, erwachsen ist das falsche Wort, gereift ist auch irgendwie so komisch, ist ja keine Birne.
Nee, gereift beschreibst du auch eher einen Wein. Aber um auf den Punkt, den du angesprochen hast, nochmal einzugehen und nochmal einen Mini-Bogen. Lass dir schmecken, Leo, mit deinem roten, den du gerade in die Kamera hältst. Und du deinen Grappa, Torben, aber...
Ich bin auf Whisky umgestiegen.
Oh, natürlich. aber um nochmal den Bogen zu schlagen, was ich vorhin meinte mit dem Kimo-Album, wo ich meinte, dass es an manchen Stellen einfach so hart erzwungen wird, dieses krasse Album zu schaffen. Das fand ich weiß gar nicht, wann ich diese Folge, ich weiß auch nicht, wo sie es genau geäußert haben, aber irgendwann haben zugezogen, Maskulin, also Grimm und Testo, ich glaube schon in einem Podcast-Format, fragt mich wirklich nicht, welches, ich kann es nicht mehr sagen, über ihr Album Alle gegen Alle geredet, was ja rausgekommen ist, nachdem Alles brennt rausgekommen ist, was objektiv, natürlich ist Alles brennt das bessere Album, ne? Aber bei Alle gegen Alle haben sie halt genau das geliefert, was ich beim OG Kimo Album so ein bisschen sehe, halt dieses leicht verkrampft, dass man will unbedingt dieses absolut krasse Album schaffen und das resultiert dann im Sound, der manchmal halt ein bisschen zu angespannt und zu gewollt wirkt. Und dieses Imperium Album für Grimm ist für mich halt das exakte Gegenteil. Alleine wie er mit seiner Stimme arbeitet und mit welchen Effekten er auf der Stimme arbeitet und wo er seiner Stimme er den natürlichen Raum lässt und sie nicht bearbeitet, im Gegensatz dazu, wie er sie manchmal davor dann schon bearbeitet hat. Das spricht für mich alles halt ganz, ganz, ganz doll dafür, dass er so ultra viel auch aus dem gelernt hat, was er schon in seiner ja durchaus sehr beachtlichen Karriere als Rapper einfach geleistet hat, die jetzt auch schon über eine Dekade anhält. Finde ich halt wirklich sehr beeindruckend, dass ich sowohl iconic finde, was halt ZM so 2011 für lustige Mixtapes / Alben rausgehauen haben mit irgendwelchen geklauten Beats, die gerippt wurden, zu jetzt halt...
Zeiten, ey.
Es waren sehr gute Zeiten.
Ja.
Aber weißt du, er hat halt die Evolution einfach geschafft, sich weiterzuentwickeln und heute immer noch total relevante und lyrisch wirklich und extrem und spannende und Herr Kader, jetzt bin ich zu betrunken, um die sehr, sehr guten Adjektive zu finden, aber es ist halt textlich einfach, fantastisches Album, was total tief geht und ganz, ganz viele Gedanken auch über das eigene Dasein zulässt. Und ich finde es unfassbar gut, wie er sich in der Hinsicht entwickelt hat. Und Imperium ist da so ein Meilenstein in dieser Karriere von Grimm 104.
Ja. Und man kann aber auch darüber nachdenken, vielleicht, dass Grimm jetzt halt auch noch nicht so unfassbar alt ist. Also tut mir leid, also ich glaube, Grimm ist halt so alt wie ich und Torben. Und wir machen immerhin auch noch den relevantesten Deutschrap-Podcast, also
auf jeden Fall den drittbesten Untergrund.
Der drittbeste, vielleicht ja irgendwo in diesem Bereich. Ich glaube aber trotzdem, dass du in dem, was du sagst, mit Sicherheit auch recht hast, aber ich glaube, warten wir mal noch 10 Jahre so. So, weil der ist halt auch noch nicht so alt, wie vielleicht Rapper sind, die vielleicht auch noch nicht so unfassbar alt sind, wie in Casper oder in Materia. Und er ist garantiert noch nicht so alt wie ein Sido oder ein Kool Savas oder ein Bushido. Aber deine Vermutung hat schon Hand und Fuß.
Hast du voll recht und stimmt auch, was du sagst, Nivo. Er ist einfach älter als ich. Nicht viel, aber ein bisschen. Ist aber auch natürlich deswegen aufgegriffen. Er macht dieses Thema ja auch auf mit Tracks wie Ü30 Männer im Club und so weiter. Ne? Er setzt sich halt einfach damit auseinander. Das ist natürlich
da abgeholt.
Weißt du, natürlich ist Grimm nicht alt, aber natürlich kann es einen Unterschied machen, ob du, genau was ich eben meinte, ne, ob du halt so irgendwie Beats von krassen Rappern oder sonstigen Instrumentals Anfang deiner 20er klaust und dir da einen mega Spaß draus machst und dann extrem funny Alben wie Klaut nicht bei Kauft nicht bei Zugezogenen machst. Oder ob du eben der Ü30-Mann bist, dessen Job es auf einmal geworden ist, Rapper und Artist zu sein. Das ist, glaube ich, ein wirklich existenzieller, krasser Unterschied im Leben. Und deswegen ist es, glaube ich, trotzdem einfach ein Thema, dass er Ü30 ist. Nein, Grimm ist nicht alt und Grimm wird uns, glaube ich, auch nicht so schnell verloren gehen. Und ich möchte hier keinen ageistisch beleidigen. Ja,
das,
ihr wisst, was es ist.
Du weißt doch auch, dass ich das nicht so, also das ist so negativ. Nein. Also, das war es ja auch gar nicht gemeint.
Natürlich nicht.
Deswegen springen wir vielleicht einfach zu einem Newcomer, bei dem ganz klar ist, dass das ein absoluter Young Gunner ist und frisch da wahrscheinlich noch einiges umgraben wird in der Rap-Szene. Anfang des Jahres ist von Upsilon die Gast-EP rausgekommen. Und auf dieser EP befindet sich ein Song, den ich tatsächlich auch noch am Ende des Jahres immer mal wieder höre und der mich sehr krass mitnimmt, mit Köfte. Später hat er auch noch, das war dann jetzt irgendwann im Oktober, glaube ich, diese 32 Zähne EP rausgehauen, wo auch coole Sachen mit Lauf weg drauf waren. Aber ja, das ist für mich einer, der halt auch vor allem eine politische Dimension so mit reinbringt, die ich richtig hungrig, richtig frisch finde. Was sagt denn ihr zu Absilon? Wie habt ihr den so wahrgenommen das Jahr über?
Geh mit dem, was du meintest, erstmal komplett mit. Ich bin ehrlich gesagt total gespannt, ob er dieses Niveau, was er jetzt schon auf seinen bisherigen Singles und EPs präsentiert hat, ob Absilon halt so ein Rapper ist, der wirklich ein krasses Debütalbum vorlegen kann. Daran würde ich ihn tatsächlich, also das wird jetzt nicht ändern, was er bis jetzt rausgebracht hat. Das ist, finde ich, mehr oder weniger fantastisches Material, wie du schon meintest, politisch wirklich auf den Punkt gebracht, natürlich auch aus irgendwie einer migrantischen Perspektive, die dem Deutschrap erstmal definitiv auf jeden Fall gut tut mit dem politischen Anstrich, wie er ihn hat, weil er, glaube ich, definitiv einer ist, der nicht nur irgendwie seine Wurzeln in die Musik einfließen lässt, sondern die natürlich ganz bewusst mit politischen Anstrichen und mit einer politischen Perspektive ergänzt. Ne? Also du kannst natürlich genauso eine geile migrantische Perspektive von Chelo und Abdi bekommen. Also jetzt nicht in diesem Jahr oder so, aber so im Generellen, weißt du, kannst du natürlich genauso abholen. Aber Absilon macht halt natürlich mehr als das, sondern er nimmt diese Perspektive ganz bewusst rein. Finde ich absolut stark. Aber ich bin ja gespannt, / beunruhigt, ob er das wirklich auf so Albumlänge krass ausbreiten kann.
Ja, und ob er das auch überhaupt machen wird. Also vielleicht fährt er auch in ganz anderen Filmen so ein bisschen mehr, wie es ja auch teilweise A zum J jetzt viel macht, die Sachen einfach so rauszubringen, wie sie kommen und sie später vielleicht irgendwie zu so Art Mixtape, EP, Albengeschichten zusammenzufassen. Ja. Wer weiß.
Ja, vielleicht. Fällt mir, by the way, ein, richtig, richtig schlimm, dass ich vorhin meinte, dass mir nicht eingefallen ist, aber ich auf Hip-Hop-Konzerten war. Ich war auf Hip-Hop-Konzerten, Alter. Ich war nach dem ersten Splash-Wochenende oder nach dem zweiten, bin ich mir nicht sicher. Allein schon da auf einem Hip-Hop-Konzert. Und ich war übrigens auch bei A2J live. Es ist absolut lächerlich, dass mir das vorhin alles nicht eingefallen ist. Aber war auch alles nicht mind-blowing. War okay, aber nicht mind-blowing. Mhm.
Yikes.
Es ist, was es ist.
Ja. Habt ihr noch irgendwas zu Absilon zu sagen?
Nee. Ich glaube nicht, außer große Hoffnungen. Ich hoffe, er enttäuscht es nicht. Real Rap.
Ja.
So. Ich glaube, dann ist es für mich auf jeden Fall Zeit, das mache ich jetzt schön vom Mikrofon, den letzten Glühwein einzugießen.
Ja. Oh, das muss auch. Ich wollte auch sagen, das muss jetzt auch audiotechnisch mitgenommen werden. Das ist sehr gut.
Auf jeden Fall. Und dann wollte ich euch kurz reminden, dass ich ja gesagt habe, dass ich ein Lob habe und ein Hot-Take habe. Ich habe den Hot-Take aber noch gar nicht rausgehauen.
Ach, das war das noch gar nicht. Okay.
Nee, das war nur das Lob für Grimm 104. Ich wollte aber den Hot-Take einfach noch anbringen. Ihr habt vielleicht auch schon gesehen, anhand der Sachen, die ich in die Playlist getan habe und die auch in meinen Top-Dingern landen werden, aber es gab die guten Alben und es gab auch gute Songs und so weiter und so fort. Aber mein Fazit jetzt Hip-Hop technisch gesehen, mich hat Deutschrap größtenteils schon sehr gelangweilt und ich habe viel mehr Erfüllung in den ganzen internationalen Sachen gefunden, die ich im Hip-Hop-Bereich gehört habe, ganz ehrlich. Ja.
Tatsächlich, das ist mir aufgefallen, als ich die Playlist gesehen habe. Deswegen habe ich tatsächlich sogar auch ein bisschen was Englisches mal rausgelassen. Ja. Teilweise hattest du dann auch die Sachen schon eingepackt. Ja.
Ist leider so. Also wie gesagt, alles, was wir bis jetzt besprochen haben, natürlich auch so ehrlich gemeint, natürlich gibt es immer krasse Sachen. Ich glaube nicht, dass jetzt Hip-Hop auch in den nächsten Jahren irgendwie so laufen würde, dass man sagt, wow, dieses Jahr ist ja nicht ein einziges gutes Album, ein einziges gutes Release irgendwie oder eine tolle EP gedroppt. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber so insgesamt war ich sehr enttäuscht von diesem Jahr und es passt für mich auch total in diese Ära rein, dass so, ja, 2022 auch ohne den persönlichen Standpunkt, den ich dazu habe, aber klar, mit Juice und Rap.de irgendwie zwei Rap-Medien endgültig weggestorben, die davor an Relevanz verloren haben. Für mich wird halt die Deutschrap-Szene immer mehr zu so einer halt hart durchindustrialisierten Szene, wo natürlich es gibt einen ganzen Haufen Untergrundartists und ich möchte denen überhaupt nichts Böses, wenn ich jetzt die nicht so dolle mit reinnehme, weil die fahren ihren Grind und ich liebe es sehr. Und natürlich, da zählen auch Leute wie Bilbo und Per Pressure dazu. Ja, Shoutout an die und Shoutout an ganz viele andere, gar keine Frage. Aber die sind ja genauso, wie es die Juice war, in dem Sinne, in Anführungsstrichen, die ich jetzt wieder in die Kamera zeige, nicht relevant. Und die Sachen, die die Deutsche wirklich gemacht haben, was ja eins der krassesten Genres ist, die auch gerade junge Leute in unserem Land hören, so, das ist eine Szene, die für mich von Major Labels dominiert wird, die von Spotify-Playlisten diktiert wird. Und ich hasse es. Es ist ganz schlimm, plastisch geworden, noch schlimmer, als wir es in allen Zeiten davor hatten. Und keine Ahnung, ich sehe für, keine Ahnung, dieses große Ganze, was irgendwie das Kommerzielle angeht, sehe ich sehr, sehr schwarz, weil ich es schrecklich finde, dass halt diese Leute sich irgendwie mit Arrangements, mit Streamingdiensten irgendwie versuchen, eine goldene Nase zu verdienen, während kleinere Artists, die irgendwie eine stabile Fanbase haben, es nicht mal schaffen, ihre eigenen Touren zu finanzieren, weil die Leute aufgrund von Krisen und schwierigen Umständen kein Geld mehr haben, um irgendwie auch die kleineren Locations irgendwie voll zu machen und denen ihr Hack zu geben. Ich sehe eigentlich schwarz für Deutschrap. Es war kein gutes Jahr für Deutschrap und ich finde es eigentlich richtig belastend, was in der ganzen Szene passiert. Es kotzt mich sehr doll an.
Ich hake ein. Torben, ich cut dich ab.
Alles gut, nein.
Ich mach den Hottag. Ich sehe es halt überhaupt nicht so. So. Also ich verstehe schon irgendwie den Punkt, was gerade so das Live-Konzert-Ding geht. Da bin ich vielleicht auch geprägt, weil ich irgendwie diesen relativ spannenden Empfehlung an dieser Stelle Arte Tracks Beitrag zum Thema Konzerte gesehen habe. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ne, gerade ich habe mich quasi mit unserer Playlist noch mal so ein bisschen durchgewühlt. Okay, was waren so die Themen so? Was waren die Künstler? Und schlussendlich ist es halt auch einfach für mich so, dass wir KünstlerInnen haben, die klar, ist es irgendwie in einem Spotify-Kontext und es ist in Spotify verdienst du natürlich nur einen Promilleanteil von dem, was du vielleicht durch einen Albumverkauf haben würdest, aber trotzdem erreichen die Leute und zwar auch relativ viele Leute. Und ich gebe dir einfach mal das breite Bild. Weißt du, vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren, da waren irgendwie kleine Leute, die ich damals gefühlt habe und besprochen haben, das sind jetzt einfach riesige Stars, denen ich gar nicht mehr folge, weil sie so weit weg von mir sind, so, aber trotzdem immer noch verhältnismäßig gute Musik machen, so. Aber wir haben halt, ne, wir haben vorhin gesprochen, Bilbo, wir haben Future Bay, Tropical Limited, Dizzy, Tom Hengst, Conny, 3+, Eloquent, Grimm, Upsilon, das sind alles Leute, die dieses Jahr irgendwie groß geworden sind und auch wahrscheinlich auch noch größer werden. Und das sind alles coole Künstler. Und da sehe ich halt einfach überhaupt nicht schwarz, sondern ich sehe, ey, das sind coole Leute, die Musik machen, die einen politischen, eine halt, sagen wir mal nicht politisch, das hört sich immer so negativ, aber einfach eine solide Haltung haben und nicht überhaupt in vielen Leierpunkten überhaupt nicht mit ihrer Haltung und mit ihrer Musik überhaupt nicht Mainstream sein wollen und trotzdem ihre Hörer haben und trotzdem ein Wachstum haben. So dumm das ist irgendwie, das in so einem Marketing-Sprech zu sagen, aber ja. Ich sehe da eigentlich das anders.
Finde ich gut. Ich möchte da auch nicht gegen argumentieren. Das ist alles vollkommen legit und in Ordnung. Und ich finde es sehr schön, dass du dazu eine positivere Einstellung dazu hast.
Ja, ausgerechnet ich.
Ja, ist ja auch geil. Ich sehe halt nur, also für mich ist halt das Ding, dass diese Leute mehr verdient hätten in jeder Hinsicht. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Repräsentanz, mehr finanzielle Mittel, whatever.
Gut, ja, die Frage kann man stellen, aber trotzdem, klar, es ist irgendwie so immer dieses Momentum so, ey, könnte ein Künstler größer sein und könnte es besser sein. Aber ich glaube, ich finde es auch eigentlich ehrlicherweise für eine Künstlerentwicklung, finde ich es gut, wenn Künstler irgendwie nicht von dem einen Tag auf den anderen Tag riesige Stars werden, weil nennen mir die Stars, die innerhalb von kürzester Zeit unfassbar krass sind, hat's denen auf einer künstlerischen Ebene geholfen? Wir reden von einem Crow, wir reden von einem Young Horn, wir reden hier von solchen Leuten, die irgendwie alle cool waren, so. Aber sind die heute coole Künstler? Nein.
Probably not, ja. Nein, sehe ich voll. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn wir das einfach so gegeneinander stehen lassen. Ich habe gar keinen Bock, jetzt dagegen zu argumentieren, weil ich das auch nicht nötig finde. Voll.
Ja, Sicht. Also, wir werden sehen, was die Zeit bringt.
Genau, außer das möchte ich noch anmerken, weil wir werden eh nicht alle aufzählen, die uns jetzt irgendwie ganz viel bedeutet haben und so weiter, gerade an Untergrundkünstlern, aber das möchte ich auch noch machen, obwohl ich jetzt schon gegen Deutschrap meinen Hot-Tag rausgelassen habe und so weiter. Mhm. Was mir aber auch noch unglaublich viel Spaß gemacht hat, natürlich auch noch verbunden irgendwie mit einem, was ich finde, immer noch sehr, sehr guten Gespräch, was ich mit ihr hatte, so Young FSK 18 Album. Ich glaube, sie wird auch noch ihren Weg gehen. Ja, Shoutout auf jeden Fall. Grüße gehen raus nach Halle Saale.
Macht auf jeden Fall immer Spaß. Sag mal einen Song, den ich auf die Playlist mache. Vom Album.
Stress,
ja. Genau. Ich will da eigentlich gerade irgendwie einhaken, weil ich es irgendwie in meinem kompletten Umriss irgendwie so ganz viele Künstler genannt habe, wo ich das Gefühl habe, dass die eine coole Haltung haben, aber vielleicht jetzt irgendwie nicht die allergrößten Künstlerinnen sind. Und ich glaube, in dem Zusammenhang, ich nenne einfach jetzt, eigentlich könnte ich mehrere nennen, aber ich habe es in meinem Take schon genannt, ist halt einfach für mich ein Künstler wie Conny, wo ich auch das Gefühl habe, zumindest was ich verfolge, was so auf Social Media von ihm gezeigt wird, dass da irgendwie das Konzertgame auch auf jeden Fall am Start ist und was mich auch wahnsinnig freut, dass das irgendwie für ihn auch irgendwie funktioniert. Aber irgendwie eine Musik, wo ich jedes Mal, wenn er was rausbringt, irgendwie denke, boah, das ist auf einer ganz krassen Ebene, was mich immer super krass berührt und irgendwie Themen in einer Art und Weise zusammenfasst, wie ich das sonst nicht gehört habe von anderen Künstlerinnen. Und ein sehr außergewöhnlicher Künstler im Deutschrap-Kosmos, dem ich alles komplett gönne und ich mir wünschen würde, dass er diese Musik genauso weitermacht und die halt auch wirklich genauso ganz, ganz viele Leute hören, weil ich glaube, das ist was ganz viele Menschen einfach hören müssten. Und ist aber gleichzeitig aber auch trotzdem, und das war früher, vor 5 bis 10 Jahren, gab es ganz viele Künstler, die in dieser Art, wo ich denke, so, ey, das müssten so viele Leute hören, das ist so wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Er es aber trotzdem schafft, eine Musik zu machen, die musikalisch extrem gut ist und mir extrem viel auch Freude macht zu hören und mich in so eine Zerreißprobe auch stellt, um zu sagen, okay, es ist musikalisch extrem cool, aber gleichzeitig ist es halt auch irgendwie so extrem sehr, sehr tiefliegende Themen, die besprochen werden müssten.
Deswegen finde ich auch spannend, dass du erzählst, dass das live so gut funktionieren soll. Du hattest jetzt auf die Vorbereitungsplaylist den Song Melancholie draufgepackt.
Absoluter Banger.
Ja, ist so. Und das ist ein sehr gutes Beispiel nochmal genau für das, was du beschreibst. Ich habe den auch gehört und dachte mir auf der einen Seite, oh krass, was für ein komplexes Konstrukt, was für ein komplexes Konzept er da irgendwie in dem Song beschreibt, mit so einer ja auch Auseinandersetzung mit der Vergangenheit von Deutschrap und der Szene so ein bisschen und auf der anderen Seite einfach auch die Hook einfach richtig fett von diesem Bass weggedrückt wird.
Ja, das ist so, ja, das ist wirklich ich gerne auch mal so, live erleben. Das ist so, oder? Wenn wir in so einem Jahresrückblick irgendwie so sind, wo ich mir denke so, ich habe es vorhin in quasi meinem Rundumschlag auf Davids Antwort quasi ein bisschen gesehen, aber das ist so ein Trend, den ich irgendwie dieses Jahr irgendwie ganz stark wahrgenommen habe, dass so Künstler, die Themen behandeln, die sehr schwer sind, die politisch auf einer Ebene sind, wo ich sage, ey, da gehe ich mit, die es aber trotzdem schaffen, das irgendwie in einer coolen Art und Weise und wo ich musikalisch auch komplett abgeholt werde. Das gab es davor meiner Meinung nach nicht in der Größe, wie es es jetzt gibt. Und das ist was ich ganz, ganz, ganz furchtbar positiv wahrnehme und große Hoffnung habe, dass das ein Trend ist, der sich fortsetzt. In dem Zusammenhang, ich weiß, dass du da antworten willst, aber in dem Zusammenhang passt halt einfach auch nochmal, dass, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, und ich gehöre dazu, und ich glaube, Torben zumindest auch, und ich glaube, damit eigentlich auch, dass irgendwie Amewu dieses Jahr 5 Jahre nach dem letzten Album einfach auch nochmal da war. Das Album, das liegt auch schon relativ zurück, wo ich auch nochmal so geguckt habe, wo ich dachte so, ey, das ist ein Album, das habe ich damals auch ganz, ganz oft gehört und leider habe ich irgendwie nicht daran angeknüpft und habe es irgendwie die letzten 1-2 Monate irgendwie ganz oft gehört, aber das war ein unfassbar starkes Album, das eben auch genau in dem Kontext, wie ich es gerade genannt habe, so irgendwie diese schweren Themen irgendwie auch darzustellen, die aber musikalisch mich total abholen. Und das ist was mich ja total freut. David.
Voll. Der einzige Punkt, wo ich vorhin nachgehakt hätte, aber das ist auch keine Kritik oder so. Ich glaube, es ist auch ein Zeichen davon, dass man, das finde ich eigentlich, ich finde es eigentlich nicht schlimm und es ist auch bezeichnend für irgendwie das postdigitale Zeitalter, aber wir können uns halt mittlerweile einfach in Bubbles bewegen und Trends anders wahrnehmen als andere Leute, weil du kannst halt wirklich dir eine Base von Leuten auch gerade, also hauptsächlich in Social Media, aber das kannst du ja auch aufs Real Life dann ein bisschen mit übertragen, aufbauen, wo natürlich bestimmte Themen präsenter sind, als sie bei anderen Leuten sind, die davon überhaupt nichts mitkriegen. Und was ich vorhin nur angemerkt hätte bei deinem Satz, Leo, ist halt so, für mich ist das halt natürlich, ich sehe voll, was du meinst. Es gab diese Künstler auch in aufsteigender Aufzahl mit aufsteigenden Releases, die genau das gemacht haben und Themen angesprochen haben, wie du es gerade meintest. Es ist aber kein Deutschrap-Trend, weil wir haben die Deutschrap-Trends nicht verfolgt, weil wir uns, ich will jetzt nicht sagen, wir verweigern uns dem Mainstream, das ist auch Quatsch, weil wir hören ja OG Kimo, aber
der Mainstream, der heute gefahren wurde. Scheiße, Alter. Ja, nee,
ich weißt, was ich meine.
So,
weißt du,
ne? Ich hab's ja vorhin gesagt, so, ich habe keinen Soundtrack gehört und ich weiß nicht, was bei Rough Bones, Jizzes, ich höre ich höre wenig Loredana und so, ich habe keine Ahnung, so.
Genau.
Aber im Endeffekt ist es auch scheißegal, so. Hip-Hop ist inzwischen so groß geworden, dass wir trotzdem in irgendwie unserer Nische und diese Nische wird halt aber immer größer, so. Und wir haben auch große Künstlerinnen, die irgendwie so auf der Ebene funktionieren und einfach stabile Ansagen machen und einfach coole Musik machen. Und da muss man auch sagen, so, Shoutout an Nura zum Beispiel. Die, ja, scheiß drauf, so, ob du das musikalisch jetzt dickst oder nicht, so, aber die ist halt einfach groß geworden, mit einer Haltung zu haben. Und das finde ich einfach auch cool, so.
Ich sag mal so, ich habe zu viel Alkohol getrunken, um jetzt meine Hottext zu Nura, und das geht nicht ums Musikalische rauszuhauen, aber das machen wir irgendwann nächstes Jahr. Aber um den Punkt aufzugreifen, es stimmt, natürlich gibt es diese Entwicklung, dass auch einfach politische Inhalte in Musik und so weiter im Deutschrap krass viel mehr werden oder einen wichtigen Stellenwert haben und so weiter. Und ja, es gibt diese Bubbles und ich glaube, natürlich sind wir auch als Podcast, der irgendwie über Musik redet, auf jeden Fall Teil dieser Bubble, wo sowas immer eine wichtigere Rolle spielt und wo halt auch mal tiefgehend über die Themen dann geredet werden kann, die diese ganzen Artists in ihren 3 bis 3,5 Minuten Tracks anschneiden oder ihre eigenen Perspektiven geben. Das ist auch nicht abwertend gemeint, ne? Aber ein Track ist nur ein Track. Das ist keine, dazu haben wir ja auch schon ab und zu mal Text rausgehauen, aber die meisten, also kein Hip-Hop-Track ist politische Bildung, ne? Das ist maximal ein Anfang, um irgendwie einzusteigen, aber natürlich gibt's diese Bubble, aber da kommen wir halt zu meinem Argument von vorn zurück. Der allgemeine Deutschrap-Hörer und die allgemeine Deutschrap-Hörerin ist nicht Teil dieser Bubble und da spielt es halt, also keine Ahnung.
Ja.
Da spielt es halt keine Rolle, dass Amewu dieses Jahr ein Album rausgebracht hat. Natürlich finde ich das auch viel wichtiger und wir sind auch ein Ort, wo wir genau über diese Sachen reden. Da sollten wir auch nächstes Jahr anknüpfen, das ist ein Punkt, aber glaub mir, das ist nicht Teil des allgemeinen Trends.
Das ist nicht
in der breiten Masse.
Ja, da sagst du es halt. Es ist für mich halt eben doch ein allgemeiner Trend, aber halt nicht in der breiten Masse so, weil ich meine, ich glaube, gerade ich und Torben, wir sind halt eben ein paar Jahre älter als du und wir kennen halt einfach die Zeit, wie es vor 10 Jahren war. So, und da waren die Künstler, die damals irgendwie auch, die wir auch quasi so wahrgenommen haben als, ja, die sind schon so ein bisschen progressiv und so und die machen eine andere Art von Musik. Das sind heute einfach coole Künstler und das ist einfach so, wo du so mit einer Zeit gehen kannst. Und ich glaube, da, das ist so, es ist ja auch, es ist klar, es ist Musik und so und es ist Kultur und es ist einfach nicht, die Revolution wird nicht damit losgetreten werden, aber es sind irgendwie so kleine Steine, die du machst und es sind jetzt die Künstler, die dann halt ich will nicht sagen, dass die Künstler, die ich vorhin genannt habe, so durch die Breite Bank, dass die in 10 Jahren quasi auf einem Niveau sind, wie es jetzt halt von mir aus ein Casper, die Orsons, Materia oder sonst wer sind. Aber ein paar werden es halt aber meiner Meinung nach sein. Das glaube ich halt wirklich tief. So, manche werden sich vielleicht irgendwie noch mal so ein bisschen auf mehr Mainstream polen, aber manche werden auch einfach diesen Menschen sein und irgendwie ihren korrekten Inhalt rüberbringen. Und das ist eine ganz, also ich, wenig Hoffnung für verschiedene, was politische Themen angeht, aber ich glaube, das ist so ganz wenig, so in einem kleinen Kosmos, wo ich denke, so, das ist ein guter Trend und es wird irgendwie, wenn es Leute geben, die eine korrekte Einstellung haben und das in der Musik auch rüberbringen, wird es irgendwas bringen, so. Ohne es sehr konkret zu machen, so, aber ich, also, ja. So. Hm. Vielleicht wird es auch nicht so sein, aber das wäre traurig.
Und genau an dem Punkt muss ich auch unbedingt noch sagen, dass wir festhalten können, Pöbel MC hat ein richtig geiles Album namens Backpfeife auf Endlosschleife rausgebracht. Und auch das ist Deutschrap.
Auch das ist Deutschrap. Muss man übrigens auch sagen, ne? Sowohl Amewu als auch Pöbel MC habe ich beide interviewt dieses Jahr. Fühlt sich
mega
für mich,
geil.
Fühlt sich für mich ultra weit weg an. Aber ja, natürlich habe ich auch in meiner Arbeit versucht, genau diese Leute, die wirklich politisches Verständnis haben, was irgendwie in die Musik mit einfließt, natürlich denen einen Raum zu geben, nicht mal einen Raum zu geben im Sinne von Klicks sozusagen, weil die können sich selber eine größere Aufmerksamkeit schaffen, als ich mit dem Juice-Magazin zu der Zeit jemals hätte schaffen können. Aber ich konnte ihnen wenigstens den Raum geben, in Dialog zu kommen, dass sie ihre Ideen noch über die Musik hinaus auslegen können, dass man darüber sprechen kann, was für Inhalte da überhaupt verhandelt werden. Ja.
Und du sagst es vorhin, ne? Irgendwie ein 3-Minuten-Song kann keine politische Bildung sein, aber trotzdem kann ein 3-Minuten-Song halt genau, wie du es ja auch schon sagst, ein Ausgangspunkt sein, um über sowas zu sprechen. Und gerade Musik kann, wie wir es vorhin ja auch schon gesagt haben, emotionalisieren. Und wenn wir irgendetwas brauchen, ist es Menschen zu emotionalisieren, damit wir sie mobilisieren, damit wirklich Dinge passieren, weil sonst bewegt sich nichts in so festgefahrenen Systemen.
Ja. Also ich muss da auch nochmal einen kompletten Backlash geben zu 15 Jahre Leo, weil ich aus irgendwelchen Gründen bin ich damals an die Musik von Holger Börner gekommen. Wer von euch kennt den Künstler Holger Börner?
Ich nicht.
Ja, eben, ist so, kennt ihr nicht, aber das ist halt einfach so ein Typ, der, ich glaube, aus der Umgebung von Kassel, warum auch immer ich das weiß. Ich glaube, Holger Börner ist auch einfach jemand, der sich irgendwie so, also mit U geschrieben, aber ich glaube, es gab einen Ministerpräsidenten aus Hessen von der CDU natürlich, von der Holger Börner mit Ö heißt. Und er ist so eine Referenz. Und es war einfach so damals so in so einem, genau was du sagen würdest, so einen linksradikalen Rap, der einfach so krank Wert auf Inhalte legt, aber irgendwie so sehr verkrampft ist. Habe ich aber damals irgendwie so als 17-Jähriger gehört und habe halt einfach so eine Dimension von politischer Haltung mitbekommen, dass das irgendwie Leute denken und auch in der Öffentlichkeit wahrnehmen so, für mich wahrgenommen. Und es hat mich wahrscheinlich irgendwo geprägt, so, dass ich irgendwie jetzt so jemand, ne, das ist auch wenn es irgendwie wack war auf der musikalischen Ebene und auch jetzt irgendwie die Künstler, die irgendwie so eine progressive, alternative, coole Haltung haben, nicht wack sind, dann denke ich mir so, ja, dann ist der Vervielfältigungseffekt einfach nochmal viel höher, so wie er damals für mich war. Und ich wiederhole mich und ich sag, ich glaube daran, dass es vielleicht irgendwas zieht irgendwo, aber bei mir war es zumindest so, aber vielleicht bin ich
crazy.
Auch eine Ausnahme.
Shoutout an Holger Börner.
Ja, geht nochmal in die Diskografie von Holger Börner rein. Es ist so wirklich so auf dem Soliwagen genau die Musik, die du da hörst. So.
Ich ahne das aber voll, dass du auch diesen positiven Agitationsfilm hier fährst, dass es halt wirklich was bringen kann. Auch ungewohnt von dir, teilweise.
Wahnsinn,
Leo, aber,
eigentlich, ne?
Ja, aber finde ich natürlich trotzdem super. Also keine Ahnung, auch keine Ahnung, wenn die Musik von Conny, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute mehr zu Antikapitalisten macht, ist okay. Ja,
oder halt zu weniger sexistisch agierenden Männern ist, glaube ich, eher das Thema.
Oder wenigstens, ja, das ist halt schon, ja, das stimmt. Das ist halt leider wieder das Problem, aber ja, es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, ja.
Kurzer Einschub, Holger Börner auf Spotify, 248 monatliche Listener und ein Song aktuell released. Aber das war damals schon heftigster Untergrund. Das kann man wohl in dem Fall wirklich sagen.
Ich denke, das ist legiter Untergrund, ja.
Ich glaube, Holger Börner hat auch nie irgendwie sich bei der GEMA gemeldet. Liebe Grüße an der Stelle, wenn du das irgendwie hörst. Danke für alles.
Ja, schau, das geht raus. Leute.
Ich will das auch dir nochmal sagen, David. Der hat damals auch nicht in der Juice-Stadt gefunden. Er hat nicht in der Juice-Stadt gefunden, so. Dazu nochmal auf den Aufkommen. Es war auch nicht die schlechteste Zeit, die du betreut hast. Ich sag's, wie es ist.
Geil.
Ja, Mann. Danke für den Einwurf.
Ja, ich würde gerne, weil wir ja jetzt bald zum Ende hinkommen.
Ich glaube auch. Ich habe das Gefühl, dass wir noch eine Stunde reden können. Wir haben noch so viel auf der Playlist, es ist unfassbar.
Nee.
Weil wir trotzdem jetzt dann wirklich bald zum Ende hinkommen, will ich aber auf jeden Fall noch mal ganz kurz die zwanglosen Lieder mit tropischem Flair Harry Quintana ansprechen, weil das halt Mitte Oktober diesen Jahres noch mal so eine Offenbarung war, was dieser Mann einfach mit so einem geilen Laidback-Flair und mit so einem Swagger auch irgendwie auf Beats packen kann. Das hat mich extrem überzeugt. Und ich würde, glaube ich, sogar auch sagen, meine Lieblingsline aus diesem Jahr, auf jeden Fall eine meiner Lieblingslines aus diesem Jahr, kommt von diesem Album, wenn Harry Quintana rappt, Pinot Grigio im Glas, dazu Frutti di Mare. Ey, ich glaube, das ist Nutri-Score A, ey. Und einfach die Art und Weise, wie er das so betont, wie das auf den Beat kommt, ist so nice.
Ja. Danke, du hast das nochmal reingebracht. Das war auch ein Album,
wichtig, ne?
Was Spaß gemacht hat.
Absolut wichtig. Also ich möchte auch gerne nochmal dran anknüpfen. Ich habe nichts davon auf die Playlist gepackt. Wir haben auch schon über den Song Sonntag geredet, aber muss man übrigens auch ehrlich sagen, ne, in meinem erwachsenen Leben, also seit dem Zeitpunkt, als ich 18 geworden bin, gab's, glaube ich, kein Jahr, wo ich dann doch nochmal so involviert in Amateurfußball war, wie es davor in meiner Jugend quasi war, als ich einfach noch zu Hause gewohnt habe und wo Fußballverein sein und jedes Wochenende zu einem Spiel fahren oder gefahren werden, wie auch immer. Irgendwann, man hatte teilweise noch keinen Führerschein, da mussten Fahrgemeinschaften gebildet werden, Eltern sind eingesprungen, Jugend früher.
Du, wir kennen's.
Alter, was meine Eltern früher geopfert haben, um auch gerade in den frühen Jugenden irgendwie 9.30 Uhr Anstoß oder sowas, die Kids da an Spielplatz zu fahren.
In dem Zusammenhang möchte ich nochmal allen Leuten, die es vielleicht betrifft, in dem Zusammenhang, überlegt euch nochmal Kinder zu bekommen. Das hat genau diese Implikation tatsächlich auch. Weil da habt ihr Kinder bekommen und auf einmal müsst ihr morgen um 8 Uhr nach Wusterfelde fahren.
Sonntag.
Sonntags, ja. Samstagabend, SO36 bei, keine Ahnung, Audio 88 saufen. Nee, das ist vorbei, meine Freunde.
Es sind wirklich wahre Punkte, aber ja, um drauf zurückzukommen, das war halt das erste Jahr in meinem so richtig erwachsenen Leben, wo ich dann wieder so in den Amateurfußball und den Dorffußball und die ganzen Traditionen und so weiter und den ganzen Alkoholismus und sowas zurück.
Alkoholismus, aber positiv.
Positiv
besetzt. Warte. Das ist normal und niemand kann was dafür.
So ist es. Du sagst es, wie es ist.
Wichtiger Moment nochmal rausgeschoben.
Einfach. Wirklich, wichtiger Moment. Aber ja, dieses Jahr, wo ich dahin nochmal so richtig zurückgekehrt bin, muss man übrigens auch sagen, ich mache jetzt hier einfach den großen Umschlag und greife das Thema nochmal so richtig auf, aber wir haben es ja vorhin schon erwähnt und so weiter, Splash war krass geil und so weiter. Dieses Jahr für mich so aus ganz persönlicher Sicht ohne Mucke. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr, als ich hier so Insta-mäßig Rückblick gemacht habe, ja, Leo verzieht schon das Gesicht, der denkt, David liegt wieder zu viel über sein Persönliches. Aber
Nein, ich denk einfach darüber nach, wie dein Leben war ohne musikalische Elemente.
Ja, nicht so gut, wie man aus seinem Gesicht lesen kann. Aber ja, ich habe letztes Jahr, habe ich schon als absolutes Scheißjahr empfunden und dieses Jahr war es wirklich nicht besser, aber also wirklich nichts war schlechter, aber es hat mir Real Rip richtig ultra viel gegeben, halt einfach wieder in einem fucking Fußballverein aktiv zu sein. Ich meine, ist, glaube ich, bekannt, dass Sport machen gegen Depressionen wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Mittel sein kann, nicht immer ist und so weiter, aber hat mir schon relativ viel gegeben. Und dieser Sonntagssong von Harry Quintana hat tatsächlich dieses doch dann irgendwie ambivalent aufgeladene Amateurfußball-Dasein krass zusammengefasst, weil es hat mir ultra viel gegeben. Es hat mir auch wirklich ganz, ganz viele Glücksmomente gegeben, wo ich zumindest nicht unhappy war, wo ich mir auch keine großen Gedanken drüber machen konnte, was vielleicht alles gerade nicht so gut läuft und so weiter, weil man das sehr leicht ausblenden kann, wenn man gerade in so einer Gemeinschaft von Leuten, die irgendwie Sport zusammen macht, dem sehr, wirklich sehr leicht aus dem Weg gehen kann, selbst für Trainingssessions und so weiter. Aber natürlich ist das, haben wir, glaube ich, auch schon längst geleakt und alles und sowas, aber ich mache das halt in einem kleinen Stadt, eigentlich in einem Dorfverein in Ostdeutschland, also kann man sich ungefähr ausrechnen, wie das Klientel insgesamt aussieht oder was vielleicht auch an Leuten da ist und da kommen einige Ressentiments ins Spiel und so weiter und ja, es gibt keinen Song, der das, glaube ich, jemals besser auf den Punkt gebracht hätte, diese Ambivalenz als Sonntag von Harry Quintana. Und um das zum Abschluss zu bringen, eigentlich umso belastender, dass ich halt wirklich diesen fucking Sportausgleich, der mir so viel gebracht hat, einfach nicht mehr habe wegen fucking Kreuzband. Alter, fick dich rechtes Knie, wirklich das Schlimmste.
Ja, habe ich genau in dem Moment auch dran gedacht, als du angesetzt
aber
hast.
So, es ist nochmal so, man muss auch manchmal einfach schonungslos darlegen, dass die eigene Realität gerade einfach nicht so geil aussieht. Wird auch alles besser. Wird irgendwann wieder, es wird kommen.
Ja, safe.
Ja.
Und dann kommen ich und Torben und die ganze Rap-Stimmlich-Community zu deinem Spiel, trinken das ein oder andere Kaltgetränk und jubeln einem klassischen 8:4 in der Kreisliga B in Sachsen-Anhalt zu. Ja.
Diese Saison alles schon passiert, also außer der Zukunft wart, aber vom Ergebnis her ja.
Ja, yes. Mann. Okay. Ey, wir haben noch so viel auf der Playlist drauf. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht einfach auch im Jahresrückblick vielleicht nochmal die Honorable Mentions irgendwie reinschieben sollten,
damit wir das einfach nochmal... Würde ich sagen.
Ja. Safe. Ich glaube, ich würde auch einfach ganz, ganz eigennützig anfangen und würde einfach nochmal sagen, dass mir... ich meine, ich habe vorhin irgendwie ein paar Pläte gegeben, so irgendwie komplett korrekte Künstler, die irgendwie eine Haltung haben und irgendwie geile Musik machen, die Spaß macht zu hören. Ein bisschen aus dem Raster. Für mich fällt tatsächlich, obwohl ich nicht weiß, ob das vielleicht trotzdem ein Mensch ist, der irgendwie in dieser Art und Weise denkt, sage ich jetzt mal. Aber für mich, musikalisch mitgenommen, hat mich in diesem Jahr der Wiener Künstler Bibica. Einfach ganz, ganz viele Songs rausgekommen, die mir viel Freude gemacht haben und insbesondere der Song Opernring Blues, den ich immer wieder gehört habe und auch immer wieder verschiedene Songs gehört habe und ich sehr gespannt bin, was ich habe die Worte noch, David, trotz Alkohol, im musikalischen Oeuvre des Jahres 2023 des Künstlers stattfinden wird.
Bruder, was ein unnötiger Diss gegen meine Artikulationsfähigkeiten.
Du hast es selber gesagt, Digga. Was willst du?
Trotzdem unnötig, da nochmal drauf zu hauen. Die Selbstentblößung war dir Entblößung genug, aber dann nochmal noch auf die Fresse zu kriegen,
das tut weh. Es war gar nicht so gemeint. Ich fand es einfach nur, ich fand es einfach eigentlich schön, wie du es vorhin gesagt hast und wollte nochmal
rein. Ist das nicht, ist das nicht jetzt schon ein Folgentitel? Selbstentblößung ist Entblößung genug?
Nee, die Folge heißt, irgendwann wir werden älter, wir werden konservativer. Die Folge heißt Jahresrückblick 2022.
Halt ja, wahrscheinlich. Also, ich kann nachvollziehen, dass du den Opernring Blues mit draufgepackt hast und ich verspreche dir, dass ich in den Tagen, in denen ich nach Weihnachten in Wien sein werde, über den Opernring schlendern und diesen Song hören werde.
Ich sehe sowieso eigentlich die Rap-Stammtisch-Spezialfolge Wien. Die sehe ich eigentlich auch noch kommen. Eigentlich Rap-Stammtisch-Kurzausflug sollte mal drin sein.
Wir werden über die Diskografie von Nazar sprechen.
Dann würde ich fast gern ganz, ganz Österreich machen, weil ich dann in Salzburg vorbeischauen wollen würde.
Ja, okay, mal gucken. Wir gucken mal. Wir haben hier
wen wollen wir da besuchen?
Ja, Krillin.
Ah, okay.
Gut, ey, wie sieht's bei euch aus? Fangen wir mal mit David an.
Ja, weil ungefähr, also ihr könnt das nicht sehen, aber das wir haben so eine fies. Vorbereitungsplaylist und immer wenn wir einen Song besprechen, haut den Leo in unsere richtige Playlist. Die könnt ihr übrigens hören, die heißt Rap-Stammtisch.
Die offizielle Playlist.
Die offizielle zum Playlist. Podcast.
Oh, die Playlist zum Podcast heißt, oh ja,
egal. Ja, ist auch scheißegal. Sie heißt auch die offizielle Playlist, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall sind jetzt die meisten Songs, die wir schon besprochen haben, raus und es sind jetzt noch genau 2 Songs von Torben drin und eine 2-stellige Anzahl von Songs drin, die ich reingehauen habe.
Ja, es spricht halt zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass
genau.
Du einfach ganz, ganz, ganz viel Happiness, sage ich jetzt mal, in englischsprachiger Musik gefunden hast.
Exakt, und ich finde es übrigens auch null schlimm, die jetzt einfach bei Honorable Mentions reinzupacken, weil ich finde auch bei den meisten Sachen, die ich reingehauen habe, wird die Musik für sich sprechen. Als allererstes würde ich da aber übrigens nennen wollen würden, und ich glaube, das ist auch tatsächlich einer der Album-Releases, die dann noch meinen Top-10-Spot oder irgendeinen davor füllen wird. Ich habe es fast auch schon geahnt, eher gehofft, aber es passiert einfach. Little Sims hat noch ein Album rausgehauen zum Ende des Jahres. Es trägt den Titel No ja, Thank You. Und es ist super krass. Man muss dazu sagen, Sometimes I Might Be Introvert, Simbi, das letzte Album, was rausgekommen ist, war natürlich auch fast schon so ein Magnus Opus, so wie, keine Ahnung, wie halt so die größten Werke sind, die irgendwie Rap-Artists raushauen. Es war halt kolossal. Es hatte diese epische Instrumentierung, es hatte die krassen Skits, die irgendwie das ganze Album nochmal aufbrechen und in einzelne Parts gliedern. War mir aber insgesamt, einfach nur aus persönlicher Sicht, zu sperrig, um so krass an einem Stück wegzuhören und so weiter. Obwohl, ich glaube ja, ich habe mir, glaube ich, auch die Platte gekauft und so weiter. Das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Album, aber es hatte
eine gewisse Schwere gehabt, ne?
Ja. Exakt, es hatte seine Hürden, um irgendwie ganz smooth durchzukommen. Und jetzt gibt's No Thank You und ich habe von mehreren Leuten gelesen und kann es eigentlich auch nur unterschreiben, das ist wie so eine Victory Lap, also eine Siegesrunde, eine Siegerinnenrunde zu diesem letzten Album ist, was ja auch krass rezipiert wurde und so weiter, weil es knüpft erstens musikalisch, knüpft es an den Ansätzen von Simbi, von Sometimes I Might Be Introvert an, bricht es aber auch auf und lässt es ein bisschen eingängiger flowen. Macht es leichter, sich das anzuhören. Und es werden Ansagen verteilt auf lyrischer Ebene.
Yes.
Die hast du noch nicht gesehen. Die strotzen vor Selbstbewusstsein. Die geben keinen Fick, wen man irgendwie upsetten könnte und wen man auf den Schuh tritt. Die gehen einfach den eigenen Weg, den man sich selbst sucht, der nicht vorbestimmt ist. Man geht diesen Weg aktiv. Little Sims gibt wirklich keinen Fick, wem sie irgendwie noch keine Ahnung, den Ellenbogen ins Gesicht haut. Sie weiß, dass sie es verdient hat, sich durchzusetzen.
Ja.
Und tut das auf diesem Album in Exzellenz. Es ist exzellent gerappt, es ist exzellent geflowt, es sind fantastische Lyrics, es ist tiefgehend, es ist trotzdem spaßig und humorisch, soweit Rap eben einfach mit einem gewissen Witz geschrieben ist. Es ist unfassbar gut.
Ja, Mann, du hast als Beispiel den Song Gorilla drauf gemacht, wo sie von Anfang
an schon... Es ist auch episch, Thema Gorilla, ja.
Ey, wo sie von Anfang an halt auch schon ewig den Reim durchzieht. Ich glaube sogar, da ist der Shoutout an Mac Miller dann als Reim auch noch mit drin und so. Also, ja, sie hat viel verspielter irgendwie teilweise darauf gewirkt und trotzdem halt super straight, weißt du, dass da ganz viel Lockerheit dabei war, diese neue Mucke zu machen und das feiere ich halt auch so hart an ihr.
Und deswegen auch noch als zweiten Track drauf gemacht, No Mercy / irgendwie auch No Mercy, also No Thanks quasi, kein Danke, aber ich zeig auch keine Gnade, yo. Little Sims rechnet halt auch damit ab, wie sie irgendwie, das finde ich auch wieder ganz krass, wie sie in der Industrie behandelt wurde. Also es geht auch gegen frühere Labelverbindungen. Es geht darum, dass sie irgendwie bei Deals mehr oder weniger rausgeschnitten wurde und bei eigenen Live-Shows mehr oder weniger $0 verdient hat, während andere finanziell einfach von ihr profitiert haben und sie in dem Sinne einfach auch ausgenutzt haben. Also auch natürlich, Little Sims ist ein Rap-Superstar, aber auch da, das ist halt immer noch so absurd, ne, weil es halt diese fucking Musikindustrie, alle fickt diese fucking Musikindustrie. Falls ich mich doch noch entscheide, meinen zukünftigen Weg, falls ich doch noch mal mich entscheide, irgendwann in der Musikindustrie einen Job zu suchen, werde ich halt nicht angeben können dürfen, dass ich halt den Rap-Stammtisch-Podcast gemacht habe.
aber preach, Junge, preach halt einfach. Fick
diese Leute, die dieses Game run, Alter, oder dieses in Anführungszeichen run, Alter, das sind die Schlimmsten, die die Artists halt wirklich unten halten und die aussaugen.
Ja.
Einfach nur für den einen finanziellen Gain, während die Artists sich so das Herz von der Seele schreiben. So, es geht einfach nicht fit.
Ich glaube, du musst es vielleicht einfach revolutionieren.
Ich muss da einfach nochmal so ein bisschen von oben herab, so, ich habe vorhin schon mal Shoutout gegeben zu diesem Arte-Tracks-Beitrag zum Thema Live-Konzerte, wo ich in dem Fall, ja, du hast natürlich recht, David, das ist natürlich die Musikindustrie, die da halt einfach belastend ist, aber es sind halt eben auch, das ist ein Top-Down-Element, dass gerade die großen Künstlerinnen einfach fick an die alle, die halt einfach diesen Scheiß mitmacht, weil die sind diejenigen, die an den Stellen sitzen, die sagen so, nee, wir machen das nicht mit und wir machen hier irgendwie, das Konzert kostet einfach so, weiß ich nicht, 50 Euro max. So, die machen es aber trotzdem mit, weil die hätten die Macht, das zu sagen. Deswegen fick Coldplay, fick diese ganzen Mainstream-Ultra-Starts und da kommen wir einfach so einen Bogen nochmal zu dem Thema, was wir vorhin hatten, so ein Würgereiz gegen Leute, die groß sind, die alle irgendwie geil finden, so. Weil das hat sie nämlich auch mit sich in sich. Weil, ja. Weil die sind nämlich dann die Wichser, die dann einfach so eine neokapitalistische Scheißansicht haben, sagen, ja, ich kann aber mehr Geld verdienen, so. Und du weißt halt einfach genau, weißt du, wenn du einfach trotzdem sagst, so, wenn du halt sagst, ey, wir nehmen hier maximal 50 Euro pro Ticket, dann geht's dir halt trotzdem immer noch sau gut. Und zwar nicht auf so einem, ich verdiene gut wie ein mittelständiger irgendwie Beamter bei der Finanzbehörde, sondern mir geht's immer noch superstarmäßig gut, so. Und das machen die halt trotzdem nicht.
Man macht sich keine Vorstellung. Ich möchte an dieser Stelle, ich möchte es auch gar nicht ausführen, aber ich möchte einfach nur einwerfen, es gibt in Deutschland einfach Leute, die bezahlen über 60 Euro, um Kraftklub in der 10.000er-Halle zu sehen. Das hat auch jetzt nichts mit Hip-Hop zu tun, aber das macht mich fertig.
60 Euro, da sind wir ja noch. Ich glaube, da kannst du drüber lachen, so. Ja, Tom, was hast du noch hinzuzufügen?
Ich will als meine letzte Honorable Mention noch einen wundervollen Ausblick auf das nächste Jahr geben, denn im August diesen Jahres ist jemand aufgetaucht, in die ich mich, glaube ich, jetzt im Nachhinein tatsächlich sogar so ein bisschen verliebt habe. OG Lou hat angefangen, Songs rauszubringen und hat mit Sonne, Strand, Sattler, ich glaube, so hieß der Track, schon ein gutes Debüt hingelegt und hat danach immer wieder richtig geile Songs rausgebracht. Gerade den den wir beim letzten Mal schon kurz besprochen haben, hat mich total mitgenommen. Und jetzt ist noch ein Song rausgekommen, den sie einer UFC-Kämpferin gewidmet hat. Der Song heißt wie sie, Rose Namajunas. Und alleine, weil ich in dem Game auch so ein kleines bisschen drin bin und weiß, was das für eine geile Kämpferin ist, finde ich das schon wieder unglaublich sympathisch und ja, mit was für einem Selbstbewusstsein sie einfach ihre Parts performt, ist unfassbar geil. Da habe ich richtig viel Bock, da nochmal mehr nächstes Jahr zu hören. So frisch im Game und schon so souverän teilweise über den Beats. Bin ich sehr gespannt, was da kommt.
Ja, perfekt. Power Track auf jeden Fall.
Mhm.
David.
Jo, ich würde sagen, ich hau alles, was ich jetzt hier noch irgendwie drauf habe, weil es ja im Endeffekt auch ganz viel der Alben sind, die ich irgendwie extrem gefeiert habe, einfach raus und würde so, keine Ahnung, anderthalb Minuten irgendwie runterbrechen. Shoutout an Cities Aviv. Ich habe, glaube ich, in der Einzelfolge mit Torben über sein letztes Album gesprochen.
Ja.
Da, glaube ich, auch schon erwähnt, Man Plays the Horn ist mein Fav-Hip-Hop-Album des Jahres 2022. Cover-Artwork insane. Sound more insane. Es ist unfassbar einfach. Keine Ahnung. Das geht fast anderthalb Stunden, dieses Album. Es ist ein einziger Ritt, ich kann es kaum in Worte fassen, was da passiert. Darüber hinaus, Denzel Curry, für mich seine Künstlerpersona an einen krass neuen Punkt gebracht, an eine neue Ernsthaftigkeit gebracht. Meld mal Eis hier, Future, soundmäßig unfassbar vielseitig. Sollte man sich unbedingt reinhören. Und wo wir schon bei krassen Frauen sind, die irgendwie heftigen Rap machen, haben wir, glaube ich, alle extrem gefeiert, als wir drüber geredet haben. Lake Lee, 47, Shape Up, eins der härtest gehenden Alben des Jahres. Yo, pump that shit.
Safe.
Dazu noch J.I.D., habe ich, glaube ich, mit Torben auch in der Einzelfolge drüber gesprochen. Unfassbare Flows, nach vorne gehende Beats. Kannst das Album eigentlich überhaupt nicht, fassen.
Ja.
Auf geht's. Als vorletztes möchte ich noch Absol reinwerfen. Longstanding TDE-Member. TDE
ganz
immer,
frisch jetzt, ne?
Ja, genau. Herbert ist tatsächlich erst am letzten Freitag rausgekommen. Am 16. Dezember. Das ist wirklich das Allerneueste. Ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, ich habe heute das Album zum allerersten Mal komplett durchgehört. Das ist auch bei Insta schon dokumentiert und so weiter. Es ist unfassbar. Okay. Muss man sich unbedingt geben. Hat mich extrem abgeholt. Wird, glaube ich, trotzdem nicht in meine Top 10 rutschen, aber es ist ganz, ganz, ganz stark. Und als allerletztes, und das ist wirklich, um Leo nochmal so richtig eins reinzudrücken, weil das ist Aphiopes von Billy Woods. Meiner Meinung nach Billy Woods und dieses Aphiopes-Album, der hat noch ein anderes rausgehauen dieses Jahr, aber dieses Aphiopes-Album ist, glaube ich, so, wie ich mir vorstelle, dass Audio 88 gerne rappen würde, wenn er wirklich ein unfassbar guter Künstler wäre. Das wäre so, wie das Aphiopes Album klingt.
Hier wird heftigster Real Talk ansagen, Alter.
Ja, würde ich gerne Versailles auf die Rap-Stammtisch-Playlist hauen. Eine, keine Ahnung, für mich immer noch unfassbare Mischung, wo heftigste Reggae-Einflüsse auf Boom-Bap prasseln und die lyrische Exzellenz von Billy Woods einfach alles rasiert. Das Album, keine Ahnung. Ich glaube, lyrisch schon eins der allerbesten, was dieses Jahr erschienen ist. Ja.
Krass. Also, da ist auf jeden Fall nochmal viel runtergekommen und jedes Mal, wo du mich erwähnt hast, wo ich sagen, hattest du uns komplett recht.
No offense, Leo, in jeder Hinsicht.
Wir kennen uns ja. Das ist schon alles etabliert und ich verstehe das auch komplett, wie er das
gut,
sieht.
Gut.
Trotzdem muss ich auch, ich habe es diese Folge ein, zwei Mal irgendwie eingebracht und ich habe es dieses Jahr öfter reingebracht, aber ich muss schon sagen, dass ich einfach sehr, 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 sehr froh bin, dass ich mit euch irgendwie diesen Musikpodcast mache, weil ich mir dann halt auch einfach diese ganzen Sachen, die ich irgendwie so runtergebrochen als Rumpeljazz irgendwie wahrnehme, so, da sind halt einfach auch immer wieder richtige Perlen dabei, die mir auch einfach gefallen. Also vielleicht die Sachen, die ich auch nicht persönlich als Rumpeljazz irgendwie wahrnehme, aber jetzt, wo du gerade nochmal so diesen Schnelldurchlauf gegeben hast, da waren halt locker 50% von KünstlerInnen dabei, wo ich sag so, ey, das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen und das hätte ich wahrscheinlich ohne euch nicht wahrgenommen. So. Und deswegen ist auf einer ganz persönlichen Ebene ist für mich immer eine Freude, mit euch das zu machen.
Ja, thanks. Also ich glaube, Torben, ich weiß, du willst schon reden, aber ich habe dir jetzt das Wort vorher weggenommen. aber wenn wir schon dabei sind, ja, danke, dass wir das machen können. Also kann man vielleicht auch dazu sagen, ich habe das in unserer Telegram-Gruppe, wollte ich eigentlich schon mal irgendwie so einen Post machen zu unserem Spotify Wrapped und so weiter. Das habe ich dann aber nicht geschafft auf Insta, weil ich es komplett vergessen habe. Aber uns haben auch einen Haufen Leute zugehört dieses Jahr, wirklich viele, viele Minuten und ich glaube in einem Umfang, den wir davor never ever erreicht haben und ich glaube, wir sind definitiv ein Podcast, der sich überhaupt nicht darüber definiert, irgendwie über die Quantität, was irgendwie Leute angeht, die wir erreichen, irgendwie die Zahlen sind für uns überhaupt nicht so dolle wichtig und trotzdem sind sie jetzt, glaube ich, spätestens mit diesem Jahr und mit dem Splash-Auftritt und so weiter durchaus gekommen, also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, dass ich das sehr genieße, mich alle zwei Wochen mit euch hinsetzen zu können, dass ich immer ein Outlet habe, über meine Mucke zu reden und dass Leute uns dabei gerne zuhören und auch gerne Feedback geben und so weiter. Danke dafür auf jeden Fall. Es ist durchaus nicht selbstverständlich und es ist schön.
Das ist so.
Ebenso,
ey. Das ist so, aber ich will trotzdem an der Stelle trotzdem nur sagen, ich finde, du hast wirklich recht. Aber es ist auch nicht so, dass wir uns jetzt darüber beschweren würden, oder andersrum, wir freuen uns natürlich auch einfach wahnsinnig darüber, dass uns Leute zuhören. Und natürlich, in dem Sinne freuen wir uns natürlich auch vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn ihr halt auch nochmal euren, wenn ihr das irgendwie fühlt, was wir gesagt haben, gerade in diesem Jahresrückblick, wo ich denke, dass wir wahrscheinlich, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass wir hier so relativ nochmal einen größeren Grad an Real Talk ja. für uns irgendwie rausgehaut ja. haben, als wir es vielleicht sowieso schon immer machen. Und wenn ihr das irgendwie fühlt und denkt, ey, es ist schon echt okay, was die Leute hier reden, und das ist irgendwie wichtig, dass Leute irgendwie eine Reichweite haben, die sowas auch einfach sagen können, dann empfehlt es euren Freunden irgendwie weiter, gebt uns irgendwie 5 Sterne bei irgendwelchen Kack-Plattformen, die eigentlich verachtenswert sind. Wir müssen das Game irgendwo zum gewissen Grad trotzdem irgendwie mitspielen, weil es sind eben die Plattformen, Klar. wo die Leute sind. Und es freut uns halt auch wirklich sehr, wenn ihr das tut. Und es tut uns auch gut, und ich glaube, es ist eigentlich nicht so viel Aufwand für Menschen oder für euch, die uns alle zuhören, das zu tun. Und ja, also es freut uns, macht es gerne, und es ist much appreciated.
Torben?
Ja, ich glaube, ich freue mich sogar am allermeisten darüber, wenn Leute vielleicht noch mal ein bisschen interagieren, wenn irgendjemand von denen, die gerade zuhören, Bock hat, hier mal vorbeizukommen. Auch mal über die Mucke zu sprechen, die er oder sie gut findet, gemeinsam zu sprechen. Ganz ehrlich, wir haben heute so viel über so Gemeinschaftssachen und sowas gesprochen. Ich habe richtig Bock, noch mehr mit Menschen mich auszutauschen, egal ob ihr das jetzt seid immer oder ja, wenn wir den Stammtisch auch so haben. Ich weiß, ihr seht das ein bisschen skeptischer, aber ich glaube, da gibt's viele coole Meinungen auch noch da draußen, die wir mit reinholen können, sei es von den Leuten, die Musik selbst machen oder die Bock auf sowas haben. Rausschneiden kann man so ein Take immer noch.
Werden wir aber nicht tun. Und ich glaube, an dieser Stelle wird die Folge auch langsam beendet, und ich glaube, zu dritt können wir auf jeden Fall vielen Dank sagen an alle, die uns zugehört haben. Danke an alle, die beim Splash live bei uns dabei waren. Danke, die mit uns irgendwie zusammengearbeitet haben, die mit uns Folgen zusammen gestaltet haben. Das war der Raps am Tisch 2022.
So sieht's aus.
We gone.
Ey, und da kannst du halt auch nochmal sagen, was du willst, ne? Von wegen hier, hat mich musikalisch enttäuscht. Weißt du, er hat immer so einen Podcast gemacht, der wahrscheinlich 2,5 bis 3 Stunden zusammen geht. Ja, aber Rap hat mich enttäuscht. Der längste Podcast aller Zeiten und der längste Jahresrückblick aller Zeiten. Also, was? Was?
Geil. Hat gereicht.
Das lassen wir alles drin.